Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, herzlich willkommen zu Kicker meets the Zone, eine neue Folge. Ja, sorry, heute ein bisschen später. Der Grund dafür ist am anderen Ende der Leitung, wird sich gleich melden, das wisst ihr. So ganz lange kann er nicht ruhig sein, aber um ihn noch ein bisschen auf die Folter zu spannen, sage ich euch, was ich gemacht habe, während ich auf diesen Kerl gewartet habe. Ich habe auf YouTube folgenden Algorithmus bedient. Ich habe ein Killerwahl-Video gesehen. Mehrere Killerwale bringen einen Blauwal um. Dann habe ich ein Video gesehen von Hitlers Koch in Berchtesgaden. Und ich habe einen Clip aus den 1995er NBA Finals gesehen. Das heißt also, lieber Benny, wenn du dich jetzt fragst, wie ich drauf bin, es ist eine Mischung aus all den Eindrücken dieser letzten 3 Stunden. Schön, dass du es geschafft hast.
Und das, liebe Freunde, ist der Grund, warum man ihn nicht alleine lassen sollte. Herzlich willkommen.
Irgendwann habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch länger auf dich warte und mir nochmals angezeigt wird bei YouTube, dann drehe ich durch, dann kann ich nicht mehr über Fußball reden.
Ja.
Was von den drei Sachen würde dir auch in die, was sagt man denn? Timeline ist ja bei YouTube nicht das richtige Wort. Ja. In den Algorithmus so reingespült werden. Killerwale, das ist im Moment, also irgendwie so Tiere, die andere Tiere umbringen. Was ist mit mir los? Ist gerade was ich viel angezeigt bekomme. Schlangen, die irgendwie von die Krokodile versuchen zu fressen und sowas. Das kriege ich gerade reingespült. Ja. Hitler ist eine Ausnahme, kann ich euch sagen.
Wie sagt man so schön, eine Therapie hat noch jedem geholfen. Sollen wir vielleicht kurz den Leuten erörtern, weil es ist ja nicht so gewesen, dass ich einfach währenddessen einen Strandspaziergang irgendwo gemacht habe.
Gibt's mir keine Antwort auf die Frage,
natürlich
oder was?
Natürlich wären es im Zweifel die Tiere, wobei ich halt eigentlich nur niedliche Tiervideos in meinem Instagram-Feed zum Beispiel habe. Die kleinen Hundewelpen und generell einfach Hundevideos. Ich habe irgendwann den Algorithmus tatsächlich mal geknackt, weil ich hintereinander weg nur Hunde-Content so lange angeklickt habe, bis mir neben manchmal einem Bild von Alex Schlüter in einem Stadion mit einem Mikro in der Hand fast nur noch irgendwelche kleinen Hunde und Beagle und Corgis und was weiß ich nicht angezeigt werden. Also es klang jetzt ein bisschen so, als hätte ich jetzt die letzten 8 Stunden im Spa verbracht. So ist es ja nicht gewesen. Ich habe nämlich in meinem Köfferchen dabei unser heutiges Interview mit Timothy Chandler. Ich war ja gestern in Frankfurt, habe dafür The Zone die Interviews bei Frankfurt gegen Hoffenheim gemacht und bin noch geblieben, um heute mit Timothy Chandler, wenn nicht heute, denn es ist ja gerade die Geburtstagswoche, 125 Jahre Eintracht Frankfurt, und wir haben ein bisschen über alles Mögliche gesprochen. Das habe ich in meinem Köfferchen dabei, und dann hat sich das eben logistisch nicht ganz hingehauen, weswegen dann erstmal noch eine Zugfahrt dazwischen war, in der ich aber immerhin das restliche Bundesliga-Wochenende nachgeholt habe. Und jetzt, wir haben es jetzt kurz vor 8, also es ist fast ein Primetime-Podcast heute, bestens vorbereitet in diese Sendung gehen kann. Ich wollte im Zug eigentlich auch noch das große Premier League Topspiel gucken, das habe ich aber nicht geschafft, weil ich mich dann wieder so verloren habe in diesem Bundesliga-Spieltag, was auch eine Menge über mich aussagt.
Ja, dass du nicht so sehr auf Fußballqualität stehst.
Ich hol's noch
nach. Es gab schon auch ein paar gute Spiele an diesem 25. Spieltag, bei dem ich zweimal im Stadion war, einmal privat und einmal beruflich, am Samstag in der Allianz Arena und am Freitag in Stuttgart. Vielleicht fangen wir damit an, schon mal mit dem Hinweis, dass wir heute intensiver über eine Mannschaft reden, die theoretisch noch in die Verlosung Überraschungsmannschaft der Liga kommen könnte. Ne? Wir haben immer über Leverkusen geredet, wir haben natürlich auch über Stuttgart geredet, Heidenheim kam irgendwann auf, aber vielleicht rutscht da noch Augsburg rein. Wir werden mit Frank Linke sprechen, beziehungsweise ich habe es gemacht. Zwischen Schwertwahl und NBA und Hitlers Koch. Jetzt fühlt er sich richtig schlecht, jetzt wo er das weiß.
Ich habe noch überlegt, ob ich mich dazu schalte, aber aus dem Zug mit den schönen Ansagen, und ich hatte direkt neben mir war so eine Vierergruppe älterer Herrschaften, und die haben sich zur Aufgabe gemacht, 3 Stunden lang alle ihre Tastentöne einmal vorzuführen und ihre Klingeltöne. Demzufolge wäre das vielleicht kontraproduktiv gewesen, und ich bin mir sicher, ich werde es ja gleich hören, dass du das vernünftig gemacht hast. Lass uns mal wirklich mit Stuttgart beginnen. Du hattest alle Protagonisten davor, danach im Interview, wir müssen dazu sagen, es tröpfelt jetzt so langsam durch, was die DFB-Nominierung angeht. Die ist offenbar sehr Stuttgart-lastig, und das ist natürlich auch vollkommen logisch und nachvollziehbar nach dieser Saison. Und du hast als einer der Ersten mit Sebastian Hoeneß gesprochen, ne? Auch nach seiner Vertragsverlängerung.
Stimmt, Hoeneß bleibt. Das war die klare Ansage auch vor dem Spiel. Da war er anders als zum Beispiel ein Fabian Hürzeler bei St. Pauli, der ja auch verlängert hat beim Tabellenführer im Unterhaus. Sehr klar hat eben gesagt, wenn ich nicht noch was vorhätte mit dieser Mannschaft, hätte ich nicht verlängert. Das heißt also, auch wenn über eventuelle Ausstiegsklauseln und Optionen geredet wird, ich gehe mal schwer davon aus, dass er in der kommenden Saison weiterhin im Schwabenland arbeiten wird. Und ich sage dir ganz ehrlich, für die Liga ist das nur gut, denn er spielt mit Stuttgart den mindestens mal zweitschönsten Fußball. Und das hat sich dann in der Partie am Freitag gegen Union Berlin auch mal wieder sehr deutlich gezeigt. Union Berlin hat so seine eigenen Sorgen. Man kann ja sagen, dass Union mit dem neuen Trainer Nenad Bjelica wieder zurück zu den alten Tugenden gefunden hat. Das muss man auch dem Trainer erst einmal lassen. Auch wenn das am Freitag jetzt kein überbordend doller Auftritt gewesen ist. Am Ende ist es ein absolut klarer, verdienter Sieg. Und ich habe am Ende wieder gedacht, du redest über zwei Mannschaften in dieser Saison halt einfach immer gleich. Ja, also manchmal machen sie exorbitant gute Spiele, dann ist es nochmal was anderes. Aber Stuttgart wie Leverkusen sind halt Mannschaften, bei denen man, so wie jetzt auch am Freitag passiert ist, sagen kann, ist nicht alles perfekt gewesen. Gegner hat in dem Fall Union Berlin in der ersten Halbzeit sogar zwei gute Chancen nach Fehlern, teils im Spielaufbau von Stuttgart. Aber dann spielen die halt trotzdem ihren Stiefel runter und gewinnen das Ding ganz sauber und verdient mit 2-0. Das ist ungewöhnlich für den Bundesliga-Fußball der letzten Jahre.
Lass uns aber mal kurz den Reality-Check machen. Du hast es natürlich viel unmittelbarer wahrgenommen. Ist die Formulierung, den Stiefel runterspielen, in dem Fall die richtige? Oder müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns bei Stuttgart an dieses hohe Niveau schon gewöhnt haben und mittlerweile andere Dinge voraussetzen? Frage ich mich
manchmal. Ja, nein, eben nicht. Ich finde, dass dieser Stiefel dass der schönste der Liga ist. Der ist immer blank poliert und ich kann dir sagen, ich habe danach auch noch mit ein bisschen anderer Seite gesprochen und auch Union Berlin ist natürlich beeindruckt, was Stuttgart da macht. Und das meine ich mit, sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, sie spielen ihren Stiefel runter. Es gibt in der Anfangsphase eine große Chance für Union Berlin, nachdem Nübel im Spielaufbau also absolut hoch gepresst wird. Der Keeper spielt den dann trotzdem als so gechippten Ball raus. Gosens ist dazwischen, spielt in die Mitte und es gibt einen guten Abschluss für Union Berlin. Da können die Köpenicker 1-0 führen. Was bei 90% der anderen Teams aus der Fußball-Bundesliga, wenn nicht sogar mehr, dann passiert ist, dass man ein bisschen unsicherer wird, dass man beim nächsten Mal, wenn der Gegner anläuft, das Ding nicht wieder hinten quer durch den 16er spielt, weil, obwohl das eigentlich die Idee ist, ne, ganz, ganz wichtig, Gegner locken, wenn die kommen, dann ist das für uns eine Chance, dahinter Räume zu ziehen. Und das macht Stuttgart eben so gut wie maximal eine andere Mannschaft in der Bundesliga. Und sie spielen das einfach weiter. Und die Unioner, mit denen ich danach gesprochen habe, die sagen eben, das ist schon krass. Also da, du weißt natürlich, die sind spielerisch gut. Ich habe eine Szene mit Michael Ballack im Vorlauf besprochen gegen Wolfsburg. Da hatte der VfB 2 Minuten am Stück Ballbesitz. Erinnerst du dich daran? Wir haben ganz kurz drüber geredet. Führig hatte am Ende einen Abschluss, war kurz vor der ersten, also Ende erster Halbzeit. Und sie lassen halt einfach mit einer unglaublichen Geduld die Kugel laufen, den Gegner laufen, kommen immer wieder in ihre Position. Und wenn es dann noch nicht ganz läuft, dann wird der Ball auch mal wieder hinten rumgespielt. Es ist aber eben eine unglaubliche Sicherheit drin. Und die hat jetzt Union Berlin zu spüren bekommen. Und so spielst du dich peu à peu rein. Und das ist genau das, was ich meine. Das passiert bei Stuttgart und bei Leverkusen. Das passiert nicht bei Dortmund, das passiert nicht bei Leipzig. Ja, bei Bayern passiert es noch häufiger als bei anderen Mannschaften. Aber dass du selbst, wenn nicht alles gut gelaufen ist, sagst, aber eine wirkliche Chance hatte Union Berlin nicht, weil Stuttgart in der Lage ist, dieses Spiel fußballerisch zu kontrollieren. Und das ist ja das, was ich seit Jahren sage. Ich habe nichts dagegen, wenn eine Mannschaft komplett auf Gegenpressing setzt. Aber dann wundert euch nicht, dass ihr das Spiel nicht kontrollieren könnt und selbst an schlechten Tagen gegen schwache Gegner auch mal ein 1-3 einfahrt. Denn das, wenn ihr die Idee habt, Chaos zu stiften auf dem Feld, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass ihr keine Kontrolle bekommt. Und das ist eben das Gegenteil bei Stuttgart und Leverkusen.
Serhou Guirassy macht sein 21. Saisontor, bringt in der 19. Minute den VfB in Führung und die Vorarbeit, ich habe mir vorher nochmal den kompletten Bewegungsablauf angeguckt, weil ich ihn natürlich noch so im Kopf hatte von Freitag, aber wie Karasor das macht, ne? Der erste Kontakt ist schon super und dann ist aber, das ist so eine Fließbewegung in den zweiten Kontakt, der direkt dieser flache Steckpass ist in den Lauf von Guirassy. Also das ist... Vielen Leuten wird es vielleicht gar nicht, ihr habt es ja auch im Kommentar wurde es erwähnt, ihr habt es natürlich in der Sendung auch gehighlightet, aber viele Leute haben vielleicht im ersten Blick gar nicht gesehen, wie besonders schön und auch gleichzeitig effektiv, also eigentlich die beiden Sachen perfekt miteinander verknüpft, diese Vorarbeit von Atakan Karasor gewesen ist, ne?
Ja, ist ja sowieso einer, der wahrscheinlich immer noch unterschätzt wird in der Bundesliga, wenn man eben guckt, wo der herkommt. Eine vergangene Saison auch als einer, bei dem man sich gefragt hat, wieso darf der da überhaupt ab und zu noch spielen, und jetzt ist er gar nicht wegzudenken. Natürlich immer wieder perfekt in Kombination mit Angelo Stiller. Da muss man übrigens bei der Aufstellung dazu sagen, dass Sebastian Hoeneß ja sogar ein bisschen was bauen musste, weil Undaf nicht fit genug war und weil Waldemar Anton nicht von Beginn an spielen konnte. Das heißt also, an einem schlechten Tag suchst du da die Ausrede, dass die klassische Startaufstellung nicht zur Verfügung stand, aber es ist denen halt im Moment Schnuppe. Und wenn du diesen Pass ansprichst, dann muss man natürlich, auch wenn das fast langweilig ist, einmal darauf schauen, wie Guirassy da dann den Abschluss perfekt, also man spricht ja nicht mal vom kleinen Netz, sondern der sucht ja den Innenpfosten. Der ist ja gefühlt erst dann zufrieden, wenn er Aluminium hört beim Torschuss, weil der dann halt so unhaltbar reingeht. Das ist schon, also nur wirklich Fokusball, wenn ich den da hinschieße, wo ich ihn gleich hinschießen werde, weil ich da völlig von überzeugt bin, dann wird der Keeper den nicht halten, und genauso war es.
Genauso war es dann auch in der 65. Minute. Union kam noch kurz nach der Pause, habe ich noch hier diesen Toussaint-Kopfball nach Ecke stehen, der zumindest einigermaßen aussichtsreich gewesen ist, und dann eben 65. Minute führe ich mit einem fantastischen Schlenzer in der Entstehung. Interessant, da waren dann Anton und Undaf schon auf dem Feld, ne? Der eine kam zur Pause, der andere kam kurz davor, und dann ist es so ein Impulspass von Waldemar Anton. Das ist eben auch einer dieser Gründe, warum ich den so sehr auch für meine EM-Elf irgendwie mit im Kopf hatte. Ich habe dann nochmal Stopp gemacht. Der hat einfach mit diesem flachen Pass auf Undaf, der sich dann dreht und dann wird es erst nochmal geklärt und am Ende fällt aber trotzdem das Tor, hat er halt einfach 6 Unioner aus dem Rennen genommen. Ne? Also mit diesem einen Pass sind einfach 6 Spieler überspielt durch diese Lücke, die er da spielt.
Was mit Waldemar Anton zu tun hat, aber was natürlich auch mit Chris Führig zu tun hat und vor allen Dingen auch mit dem System, das Sebastian Hoeneß spielen lässt. Also das haben wir auch versucht, so ein bisschen näher zu bringen, dass da unterschiedliche Zonen besetzt werden, ist jetzt nicht die komplett Neuerfindung des Fußballs, aber so wie Stuttgart es macht, ist es halt besonders gut. Also du hast im Grunde nie Mittelstädt und Führig mal als Beispiel auf der linken Seite beide außen oder beide Mitte. Das passiert noch seltener. In dem Fall hast du Mittelstädt außen und Chris Führig kommt halt in dieser Halbspur rein. Das ist im Moment. Deswegen habe ich übrigens auch Hoffnung, dass wir eine gute EM spielen, weil wir genau auf den Positionen richtig gut besetzt sind. Das ist im Moment wahrscheinlich der wichtigste Raum im Fußball. Ne? Diese Halbspur, Zehnerhöhe. Weil da kannst du diese Vertikalpässe hinspielen und dann ist es natürlich schon krass, wie Mittelstädt zum 600. Mal in der Partie Chris Führig hinterläuft, in dem Wissen, dass er wahrscheinlich den Ball nicht kriegt und gleich mit Puls 180 umdrehen muss, wenn der Schuss abgeblockt wird. Aber vielleicht weiß er auch, weil er Chris Führig besser kennt, als ich ihn kenne, dass er danach ein bisschen Zeit hat, sich auszuruhen. Der haut nämlich das Ding dann rein. Warum? Weil der Außenverteidiger durch den Lauf von Mittelstädt weggezogen wird. Und das reicht ihm an kleinem, kurzem Raum. Kann ein Raum kurz sein? Kurzen Moment und kleinem Raum, um dann super abzuschließen auf die lange Ecke. Eine Ecke kann lang sein, das weiß ich.
Führig hat die letzten 3 Saisons zusammengerechnet 8-mal getroffen. Jetzt hat er in dieser Saison 7-mal getroffen und ist so einer dieser Spieler, den der Hoeneß einfach wirklich bis unterkante Oberlippe voll gepumpt hat mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das, was halt eigentlich, sind wir ehrlich, was die Grundaufgabe eines jeden Trainers ist. Ne? Wenn du das schaffst, dass eine Mannschaft aufs Feld geht und du hast es hingekriegt, dass sie das Gefühl haben, mir kann hier gar keiner was, ich gehe jetzt in ein 1 gegen 1 und ich komme sowieso vorbei an dir. Und das hat der Hoeneß halt,
Und die große Frage ist halt, ob man genau das auch rüber in die DFB-Elf bekommt.
Ich habe es mich auch gefragt. Ich habe es mich vorhin auch wieder gefragt. Also es ist, wie gesagt, es wird jetzt so langsam geleakt, dass sowohl Mittelstädt als auch Anton, als auch Führig, als auch Undaf alle mit dabei sein werden. Und ich habe mich genau das Gleiche gefragt wie du. Wir haben ja das Thema hier immer mal wieder. Wie sehr sollte man darauf auch einfach setzen, dass da im Zweifel ein paar Spieler von Leverkusen und von Stuttgart und wer weiß, was die Bayern jetzt in den nächsten Wochen noch machen, zumindest in der Champions League, mit so breiter Brust kommen, dass du sagen musst, das musst du irgendwie nutzen.
Naja, und in dem Fall ist es natürlich sogar noch spezieller. Wir hatten beide danach bei uns im Interview, also sie sind netterweise dann, wenn sie sowieso auf dem Platz so viel Zeit miteinander verbringen, auch zu uns zu zweit gekommen, Maxi Mittelstädt und Chris Führig. Die sind natürlich dann auch noch so ein Tandem auf der linken Seite, dass du diese Eingespieltheit noch als zusätzlichen Nutzen zu dem Selbstbewusstsein, das sie eh haben, mit aufs Feld bringst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also ich würde sie jetzt gerne, wann wird denn eigentlich jetzt Mittwoch, Donnerstag, irgendwann wird ja Nominierung sein. Ne? Also es ist offensichtlich jetzt schon so ein bisschen geleakt worden, wie auch immer, aber das wird jetzt wahrscheinlich ja in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Ich würde gerne in einem der Länderspiele diese linke Seite mal sehen.
Wollen wir noch über die rote Karte reden? Kurz später, nach dem.
Wir müssen heute über ein paar rote Karten reden. Das Thema, es belastet mich immer mehr.
Ja, bei der jetzt, die war vier Minuten nach dem 0:2 aus Unioner Sicht, Schäfer mit dem Foul gegen Wagnumann. Ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, hin und her und nochmal, okay, offene Sohle ist auch irgendwie hoch. Aber wie habt ihr das habe ich gar nicht mehr so richtig im Ohr gehabt, wie habt ihr das eigentlich besprochen, weil es jetzt für mich nicht nach so einem richtig heftigen Kontakt aussah?
Also. Es gibt da unterschiedliche Meinungen und ich finde, das wird sehr wahrscheinlich auch bei weiteren Spielen, die wir heute zu besprechen haben, noch deutlich werden. Ich finde, das ist keine rote Karte. Und ich finde, es gibt so ein paar Einschätzungen, die lasse ich bei so einer Szene nicht gelten. Also der Fuß hat da oben nichts zu suchen beispielsweise, könnte man ja sagen. Ne? Auf Kniehöhe, das muss man, also häufig ist es ja dann bei anderen Aktionen, wir kommen noch zu Sabitzer, über Knöchelniveau, da darf der Fuß nicht hin. Naja, aber wenn der Ball da ist, also hast du dir die Szene dahingehend angeschaut? Der will halt da den Ball wegspielen. Also Fußball funktioniert ja nicht so, dass der Ball nur gespielt werden darf, wenn er gerade irgendein Stück vom Rasen berührt, ne? Und dass das dann unglücklich ist und dass das übrigens auch eine klare rote Karte wäre, wenn er da komplett mit offener Sohle stempeln würde, ganz klar. Aber ich finde, eine Sache oder mindestens mal eine Sache ist entscheidend. Er kommt nicht mit viel Druck auf das Knie, im Gegenteil, eher einem Wischer. Er hat auch keine Belastung, das hängt ja entsprechend damit zusammen. Ne? Also er ist jetzt nicht voll auf dem Vorderfuß in dem Fall, weil dann ist es ja auch nochmal viel gefährlicher und dann wäre wahrscheinlich auch noch viel mehr passiert. Aber es ist wirklich einfach ein auf gefährlicher Höhe, ne? Dass das gefährlich ist, völlig klar, ein auf gefährlicher Höhe ausgeführter Tritt, der natürlich keine Absicht ist, weil er will den da nicht faulen, sondern er will den Ball spielen. Und deswegen finde ich, muss man da ganz klar gelb geben, aber rot ist mir dann zu viel.
Ja, und ich sehe es hier gerade nochmal und das war auch der Gedanke, den ich vorhin im Zug hatte, ist mir auch zu viel. Ist für mich auch keine rote Karte, wenn ich das jetzt sehe. Ist für mich eine andere Qualität Treffer als Sabitzer zum Beispiel. Aber da kommen wir später noch drauf. Also unterm Strich ein 2:0, ein blitzeblanker Stiefel. Siebter Sieg in Folge. Die haben jetzt 19 von 21 möglichen Punkten zuletzt geholt und 19 Tore geschossen. Und sie
sind für mich dann 6 Siege und nicht 7 Siege am Stück sind, aber ich möchte mich jetzt nicht auf ein Rechenduell mit dir einlassen.
Ja, ich hatte das nur irgendwo nochmal so quer gelesen und dann versucht, hier in meine Aufzeichnung zu übernehmen.
Vielleicht das weiß ich jetzt einfach falsch. Nur von Freitag, also wenn, dann habe ich es Freitag schon falsch gesagt, aber es war der 6. Sieg aus dem 7. Spiel. Und wenn du von 19 von 21 sprichst, dann müssen es ja auch 6 Siege und ein Unentschieden sein.
Ja, ist korrekt. Und krass übrigens, das sollte aber stimmen, weil das habe ich aus unserer Datenquelle, 53 Punkte nach 25 Partien, der beste Tabellendritte der Bundesliga-Geschichte. Zusammen mit der HSV irgendwann 2005, 2006 waren die auch mal so gut als Dritter. Also um das auch nochmal einfach ins Verhältnis zu setzen, dass die halt wirklich einfach, ja, also der beste Tabellendritte der Bundesliga-Geschichte nach 25 Partien, VfB Stuttgart.
Ja, und wenn du jetzt mit den Zahlen kommst, dann packe ich noch eine drauf, die hat sich mittlerweile nochmal mehr zugunsten des VfB verschoben, aber vor dem 25. Spieltag vergangene Saison war der Abstand zwischen Union Berlin und Stuttgart auch exakt 25 Punkte, so wie in dieser Saison, aber eben genau andersrum. Mhm. Das ist schon verrückt, ne? Also der größte Aufsteiger gegen den größten Absteiger, was die Bundesliga-Tabelle angeht.
Wollen wir noch die 2,00 Punkte im Schnitt von Hoeneß mit dem VfB erwähnen? Komm, wir hören jetzt auf mit den Zahlen. Also, das auf jeden Fall Stuttgart gegen Union, ein 2:0. Du hast nicht gearbeitet, logischerweise, beim Bayern-Spiel, sondern du hast da mal wieder ein bisschen Hallodri-mäßig dich vergnügisiert, oder was?
Das ist völlig richtig. Ich hab geguckt, ob der Shrimp-Cocktail in der Allianz Arena immer noch so gut ist wie früher. Und das ist er. Nein, ich habe keinen
Shrimp-Cocktail
gehabt. Shrimp-Cocktail ist auch eine komische Erfindung, aber scheint zu schmecken. Ja.
Hast du denn
den Spiel tatsächlich? Ja.
Hast du den Spezialschuh? Ach nee, er hatte ihn ja nicht an, ne? Von Thomas Tuchel. Hat der sich, also das ist immer noch für mich eine wilde Geschichte. Bricht sich den Zeh bei der Motivationsrede vor Lazio, weil er gegen eine Tür tritt? Ich sag dir, als ich es im ersten Moment gehört habe, dachte ich mir, das ist doch ausgedacht. Das kann doch nicht stimmen.
Naja, es ist ja eigentlich der geilste Beweis. Also ich gönne niemandem einen Zehenbruch. Wobei es gibt doch diesen Urban Myth, dass man sich in seinem Leben irgendwie 6-mal ein Zeh bricht, ohne es zu merken. Vielleicht nicht immer den großen. Aber ich glaube, das ist aus derselben Feder, aus der auch kommt, dass man 6 Spinnen im Schlaf verschluckt. Und das sind bei mir deutlich mehr. ich finde aber, es ist, außer dass es natürlich wahrscheinlich echt schmerzhaft ist für Thomas Tuchel, ja die perfekte Story, um deutlich zu machen, dass der Kerl halt trotzdem immer noch volle Leidenschaft hat, obwohl man ihm ja unterstellen könnte, jetzt ist eh klar, dass er am Ende der Saison geht, der macht jetzt nur noch Halbgas. Aber Punkt 1, das musst du erstmal, also du musst dir erstmal einen Zeh brechen mit so einer Motivationsrede, wenn du nur Halbgas gibst. Und Punkt 2, wir haben die letzte Folge beendet und haben gesagt, wird spannend, was jetzt mit den Bayern passiert. Wichtigstes Saisonspiel, Champions League Rückspiel, Achtelfinale Lazio, mal sehen und was danach kommt. Er hat das Ding gut zum Drehen bekommen.
Ja, total. Also warst du auch überrascht, dass ihnen das so gelungen ist, auch wenn, das ist ja so verrückt, dass man es jetzt irgendwie dann in Perspektive setzen muss, weil ich bin natürlich auch geneigt zu sagen, es ist am Ende halt doch nur Lazio, aber irgendwie ist die Situation der Bayern halt eine, wo das vielleicht nicht mehr zutrifft, ne?
Ja, also.
Oder
war. Also völlig verblüfft war ich nicht und, also man darf bei Lazio jetzt auch nicht vergessen, das ist wirklich keine Übermannschaft in dieser Saison.
Meine ich, ne?
Ja. Gibt genug Leute, die sagen, das war das einfachste Los von allen im Achtelfinale. Insofern muss man da vorsichtig sein. Dass sie jetzt Mainz weghauen, das war irgendwie, ich habe auf 7-1 tatsächlich getippt. Das war so ein bisschen nachvollziehbar. Also das habe ich kommen sehen. So, also auch wenn es mir für unseren Gast aus der vergangenen Folge, Tom Kraus, natürlich leid getan hat. Der hat tatsächlich Startaufstellung, wie wir gemutmaßt haben, gespielt. Aber das war dann schon eher zu vermuten, wenn der Knoten jetzt mal geplatzt ist. Oder wie hat Pellegrino Materazzo letztens gesagt, ne, wenn es kippt, dann kippt es richtig. Bei Bayern macht das im Moment den Anschein nach diesem so wichtigen Spiel am Dienstag.
Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, was wollen wir jetzt bei dem 8-1 überhaupt noch mit reinnehmen? Pavlovic war mal gelb gesperrt, da hat Leimer dafür gespielt. Also
ja, darüber müssen wir reden, oder? Also es war die Manifestierung des Kimmich als Rechtsverteidiger, denn Thomas Tuchel hatte davor die Wochen immer gesagt, er muss da ja hin, weil sonst keiner da ist, Conny Leimer hätte da jetzt spielen können. Also die letzten Male war er nach Verletzung ja nur von der Bank gekommen. Jetzt steht er in der Startaufstellung. Aber er spielt halt nicht wie in der Hinrunde Rechtsverteidiger, sondern geht ins Zentrum, um Pavlovic zu ersetzen, im Gegensatz zu Jo Kimmich.
Aber die Aussagen von Tuchel, ich habe ja deine Töne hier noch im Ohr, die hast du ihm ja eh nicht abgenommen, hast du ihm noch weniger abgenommen als den Zehenbruch. Ich erinnere mich an das eine Spiel, da kam ja Leimer dann auch, wurde eingewechselt und Kimmich ist ja trotzdem rechts geblieben. Ne? Das war das Spiel gegen Leipzig. Weil was das Spiel ansonsten angeht, es gab dann so, Kane, Goretzka machen die ersten beiden Tore, dann Amiri mit dem Freistoß zum 1-2, dann die Schockszene da mit Gila Vogi, der ins Knie eines Mitspielers rauscht, kurz bewusstlos ist, raus muss und Patrick Ittrich, wir shoutouten ihn hier oft genug, auch aus fadenscheinigen Gründen, heute machen wir das mal aus dem richtigen Grund, der sofort erste Hilfe leistet, stabile Seitenlage herstellt und vor allem die Zunge da hinten raus. Also ich bin in sowas, ich mein letzter Erste-Hilfe-Kurs, das war, als ich meinen Führerschein gemacht habe, so lange ist das her. Deswegen, also Respekt an Paddy da in dem Moment.
Ja, tatsächlich. Ich habe in dem Moment gedacht, ah gut, der ist ja ausgebildeter Polizist, der wird den Erste-Hilfe-Kurs regelmäßiger gemacht haben als ich. Und in dem Fall war es dann ja auch extrem gut und extrem wichtig, dass er so schnell gehandelt hat. Ja, Shoutout. Davor Fonzi Davis ja auch schon mit einer Gesichtsverletzung. Der hat danach dann seine Zähne gezeigt und man hat verstanden, dass er nicht weiter gespielt hat. Wir müssen weiterhin aufpassen mit diesen Kopfverletzungen, aber ja, auch darüber reden wir ja immer mal wieder. Ansonsten, was das Spielerische angeht, also Leon Goretzka mit einem richtig starken Auftritt, auch Pässen, die ich so zumindest nur sehr selten von ihm gesehen habe.
Sieht Harry Kane. Jetzt immer mal wieder, finde ich. Ja. Also das war gegen Leipzig schon mal der Fall mit 1-2 Seitenverlagerungen, die ich seinem Fuß gar nicht mehr so zugetraut habe. Ist interessant.
Harry Kane jetzt weniger überraschend, wieder mit einem sehr guten Auftritt. Und dann steht er natürlich auch häufig einfach sehr gut. Also er macht schon, sind wir ehrlich, er macht schon auch ein paar klassische, du bist halt der Mittelstürmer von Bayern-Tore, dann bist du da in der Mitte, aber er macht eben auch genug Dinger und ja, in dem Fall jetzt auch Vorlagen auf Musiala beispielsweise, wo er da die Seite wechselt mit genau perfektem Timing im Querpass, die dann schon sehr, sehr besonders sind. Übrigens, wir müssen, bevor ich zu den Bayern nochmal komme, auch über Gruder reden. Da war jetzt schön, dass ich den mal im Stadion sehen konnte.
Der ist krass.
Also du weißt ja, wie es ist. Wenn man im Stadion ist, dann sieht man doch nochmal ein bisschen mehr. Alter, der ist echt gut. Also jetzt habe ich dann mal gecheckt, dass der auch nicht nur fußballerisch stark ist, einen guten Abschluss hat mit einer starken Schusstechnik, sondern auch einen Antritt hat, der besonders ist. Also Dinge, die man zum Beispiel ja auch über Jamal Musiala sagt, auch über Flo Wirtz. Also er ist ein Level drunter, gar keine Frage, aber er ist definitiv einer, der ist ja auch Junior-Nationalspieler, der nicht weit weg ist, dann auch mal irgendwann angerufen zu werden.
Ich habe ihn auch diese Saison einmal im Stadion gesehen, da war noch Jan Sievert der Trainer und war genau damals auch mein Gedanke. Der hat ein dermaßenes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten am Ball und in sein Tempo und so weiter. Das strahlt er gefühlt in jeder Situation aus. Sind wir ehrlich, hätte in der Nachspielzeit fast das 2-2 gemacht der ersten Halbzeit, bevor dann Kane das 3-1 macht und es dann dahin geht. Ne? Also Gruder, Shoutout, ich habe bei Mainz hier übrigens noch stehen, mit maximal 16 Punkten nach 25 Bundesliga-Spielen, hat keins der Bundesliga-Teams jemals die Klasse gehalten. Also das heißt nicht, dass es nicht doch irgendwann mal so weit ist und man zumindest über die Relegation vielleicht sich nochmal rettet. Aber die Statistik spricht da erstmal eine deutliche Sprache. Oh, wir müssen natürlich das 6-1 von Gnabry noch erwähnen. Ne? Hacken, ja. Volley, Drehschuss durch die Beine.
Ja.
Hab ich noch nie gesehen.
Ich glaube, also soll die Sache überhaupt nicht schmälern. Ich glaube, ein bisschen Glück ist dann schon mit dabei gewesen, dass er mit der Sohle irgendwie so trifft. Aber großartiges Tor natürlich, gar keine Frage. Hast du mitgekriegt, was Leon Goretzka über Joshua Kimmich gesagt hat nach dem Spiel, dass er keinen Außenverteidiger kennt, der das Offensivspiel seiner Mannschaft so sehr prägt wie Jo Kimmich als Rechtsverteidiger?
Ich kenne einen.
Aber reden wir mal nur über Rechtsverteidiger. Ich vermute mal, du meinst einen Linksverteidiger.
Ja, ja, richtig.
Zu dem wir auch noch kommen. Ja, weil das ist mir nämlich auch sofort eingefallen. Aber ist schon ein Punkt, ne? Also einerseits irgendwie war das eine Degradierung, die da passiert ist in den letzten Wochen, Kimmich nicht mehr ins Zentrum zu stellen und ihn ja zuletzt auch mehrfach frühzeitig auszuwechseln, gegen Freiburg zum Beispiel. Aber also wenn wir uns gefragt haben, nimmt er die Rolle da an als Rechtsverteidiger? Auch er macht jetzt ein richtig gutes Spiel, hat diesen Blitzmerker-Moment, als er den Freistoß schnell ausführt auf Harry Kane, mit ein bisschen Glück macht den Goretzka dann rein. Also er spielt da natürlich jetzt eine Rolle, wie sie in der Bundesliga auf zumindest der Rechtsverteidigerposition kein anderer spielen kann. Dass er jetzt lieber im Zentrum spielen würde, ist ganz klar, aber macht ja dann schon auch Hoffnung für die Nationalmannschaft. Oder bist du einer von denjenigen, die nicht mal auf Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft sehen?
Doch, habe ich doch, aber du weißt ja, ich habe doch die Dreierkette dahinter.
Spieler, den du nicht drin hast.
Ich habe doch die Dreierkette dahinter, weil ich Schiss habe davon, dass wir auf der Seite dann ansonsten einfach ins Verderben rennen gegen schnelle Außen, die ins 1-gegen-1 gegen Kimmich wollen. Aber das werden wir ja sowieso an entsprechender Stelle nochmal prominent besprechen. Bei den Bayern können wir ansonsten noch erwähnen, dass Mathis Tell bis 2029 verlängert hat. Also sie haben jetzt einen Kern an jungen Spielern, der wirklich langfristig unter Vertrag ist. Da hat Max Eber auch die Vorarbeit von Christoph Freund nochmal herausgestellt. Ich habe schon den Eindruck, dass Max Eber sehr darum bemüht ist, in seinen Aussagen auch immer wieder zu erwähnen, dass er mit Christoph Freund zusammenarbeitet, dass es eben jetzt nicht so ist, dass sie dem Freund jetzt einen vor die Nase gesetzt haben. Das scheint immer wieder durch.
War übrigens mein Lieblingsmoment im Stadion. Also außer einen Gruder live gesehen zu haben und einige tolle Tore gesehen zu haben. Aber ich saß so 10 Meter hinter den beiden Hoeneß-Brüdern und Max Eberl, der dann kam. Und also mittlerweile ist ja Max Eberl auch ein erfahrener Hund, ist ja gar keine Frage. Hat ja nun auch genug Stationen hinter sich, hat bei den Bayern früher sogar gespielt, kennt's ja irgendwie alle. Aber ich sag mal ganz vorsichtig, ne? Da oben sitzen Karl-Heinz Rummenigge, den habe ich jetzt noch vergessen, und die beiden Hoeneß-Brüder. Du bist der Neue beim FC Bayern, also der wieder Neue. Und er geht hin und man merkt so richtig, Ah, jetzt muss ich denen hier oben ja Hallo sagen und sie sind eigentlich gerade komplett in die andere Seite schauend in Gespräch vertieft und ich glaube, also er hatte wirklich einen Moment, ich habe es natürlich nicht gefilmt, so bin ich nicht, aber er hatte wirklich einen Moment, da hat er so 7-8 Sekunden eisern auf die Hand von Uli Hoeneß gewartet, der ihn noch nicht wahrgenommen hat und wir alle kennen diese Momente,
unangenehm.
Wenn du merkst, okay, ich halte hier gerade einem Menschen die Hand hin und er sieht es einfach nicht, er sieht es nicht, ich kann es jetzt zurücknehmen und ich kann so tun, als wäre nichts gewesen. Oder ich ziehe die Scheiße jetzt durch. Aber wenn es dann nochmal 5 Sekunden länger dauert, dann werde ich vielleicht auch einfach in die Klinik eingewiesen von irgendeinem Ordner. Also ist es ein gewisses Gamble. Und irgendwann hat Uli Hoeneß ihn wahrgenommen und ihm lächelnd die Hand gegeben.
Ah, ich dachte eigentlich, die Wendung in der Geschichte ist, dass er an den Hoeneß-Brüdern vorbeigeht, um dir Hallo zu sagen. Wenn ich mich recht entsinne, hat Max Eber auch mal irgendwann einem von uns verraten, dass er ab und zu sogar mal in diesen Podcast reinhört. Ich glaube nicht, dass er es immer noch tut. Aber nee,
die
wenn,
Zeit hat er nicht mehr.
Wenn doch,
da
Max
hat er mittlerweile auch wichtigere Sachen zu tun.
Ich hoffe, du bist jetzt nicht vergraut durch die Handgeschichte von Schüter. Guck mal
nein, Max, und ich wollte nicht lästern. Ich kenne diese Momente. Ich habe sie schon schlimmer erlebt.
Ja. Guck mal in den Sonntag rein, bevor wir dann gleich mal in mein Gespräch mit Timothy Chandler reinhören. Der wird auch noch was zum Spiel sagen, aber ich dachte, das besprechen wir vorher unter uns, weil es da ja durchaus auch noch andere Themen gerade bei der Eintracht gibt. Und, ja, unter uns beiden, unter vier Augen, wie auch immer. Also die Eintracht gewinnt 3-1 gegen die TSG Hoffenheim. Es war sehr angenehm im Stadion, natürlich durch diesen 125. Geburtstag, muss man ja sagen, wir haben das vor ein paar Wochen bei Bremen vielleicht.
Also ganz kurz, sorry, dass ich dir wieder reingrätsche, aber kein Frankfurt-Ultra möchte hören, dass du sagst, es war sehr angenehm im Frankfurter Stadion. Das
ja,
ist gut. Nicht die Stimmung, die sie da haben wollen.
Naja, aber es war einfach eine schöne Stadionerfahrung, sagen wir es mal so.
Gab es Kaffee und Kuchen oder was?
Himmel, Herrgott, jetzt lass mich doch einmal ausreden, du Vogel.
So, bitte.
Mach noch ein Orca-Video an und schweig, du Knecht. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was die Eintracht da gemacht hat zu diesem Geburtstag, also quasi dieser Geburtstagsspieltag, das habe ich dann jetzt einmal im Stadion so erlebt, wie ich es vom Fernseher auch gesehen habe vor ein paar Wochen bei den Bremern. Da muss man schon sagen, die Vereine und dann auch die Fans und vor allem eben die aktive Fanszene, was die da an Choreos dann rauszaubert und so, da muss man einfach mal den Hut ziehen davon. Das war bei Bremen so, da ging dann leider die Geburtstagsparty in die Wicken, weil Heidenheim was dagegen hatte. Bei Frankfurt hat es jetzt funktioniert, große Choreo. Ich habe so ein Zeitraffer-Video davon gemacht, wie lange das allein gedauert hat, bis über beide Ränge, also bis dieses alte Frankfurter Vereinswappen komplett einmal da hinten in der Kurve aufgebaut war. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. So, und das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Und dann passt natürlich aber eben auch noch das Ergebnis, obwohl sie früh in Rückstand geraten. Bei den Frankfurtern waren Skiri und Larsson wieder in der Startelf. Da haben sie sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie mit denen wieder Stabilität im Mittelfeld bekommen. Götze hat er mit reingenommen, Dino Topmöller. Auf der anderen Seite bei den Hoffenheimern war die Frage, wie machen sie es auf Außen? Kader Zabek, Bülter waren gesperrt. Er hat sich für Nsoki und Akpoguma, also für die defensivere Variante entschieden, mit mehr klassischen Verteidigern, um, Zitat, Pellegrino Matarazzo, Grilic noch ein paar mehr Freiheiten zu geben. Aber wenn wir ins Spiel dann reingucken, obwohl die TSG früh, wieder eine Stachecke übrigens, ja, die die Führung bringt. Brooks ja, nickt ein, sechste
wieder?
Minute.
So viel Standard-Tore.
Ja, aber jetzt die zweite in Folge. Also das der Trend ist offensichtlich, sagen wir mal so. Aber es ist ringsherum ein richtig guter Auftritt von Eintracht Frankfurt. Und zwar auch, bis dann in der 20. Minute John Anthony Brooks vom Platz fliegt mit einer roten Karte, den Marmoush übrigens mit einem unfassbaren Sprint erzwingt. Ja, das war im Stadion so krass zu fühlen, wie der jetzt Druck auf Brooks macht. Er wird auch von Grilic laufen gelassen. Ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, hat er irgendwie gerufen oder was? Und er sagte, er hat ihn aus dem Augenwinkel gesehen, den Brooks, und er war sich eigentlich sicher, der kommt einen Schritt eher da noch hin. Ist dann halt klar zu spät, ist eine rote Karte. Aber auch schon davor, bei 11 gegen 11, das war eine in jederlei Hinsicht echte Steigerung von Eintracht Frankfurt. Die machen dann 12 Minuten später das 1-1 durch Robin Koch. Den Ball macht Marmoush auch wieder perfekt fest und legt quer. Und dann ist das Koch fast in Stürmermanier, wie er das Ding reinmacht. Kurz nach der Pause Dina Ebimbe nach Flanke Götze mit dem 2-1 per Kopf. Da ist es Kramaric, dem ein Riesenbock unterläuft, weil er einen Rückpass in den eigenen 16er reinspielt, der super riskant ist. Den kann Grilic vielleicht auch noch wegschlagen, aber das ist halt einfach super, super tricky gewesen dann. Und dann macht Mario Götze, der wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, macht das 3-1, 64. Kurz davor hatte tatsächlich in Unterzahl Hoffenheim eine dicke Konterchance über Bayer. wo aber der Ball noch geklärt wird und dann ist es eben Götze auf der anderen Seite, der im Rückraum bedient wird von Knauf. Kabak fliegt noch vom Platz, ist mir jetzt auch wieder in dem Spiel aufgefallen. Ozan Kabak ist wirklich so ein ungestümer Spieler, er könnte so ein geiler Verteidiger sein. Und wenn wir es aus Hoffenheim-Sicht kurz abrappen, Zitat Pellegrino Materazzo nach dem Spiel bei mir am Mikro, das war ein großer Rückschritt defensiv. Wir haben das Spiel in den ersten 20 Minuten verloren. Er hat darüber gesprochen, wie ihm komplett die Kompaktheit gefehlt hat, wie die Eintracht immer wieder in der Tiefe mit fast jedem Ball Gefahr ausgestrahlt hat, wie die Halbräume riesengroß waren, wie das viel zu luftig war, wie die Kette hinten einfach nicht so gewirkt hat wie in den letzten Wochen, weil man hatte eigentlich bei Hoffenheim schon darüber gesprochen, dass sie sich stabilisiert haben defensiv. Also das quasi dieses Spiel aus Hoffenheimer Sicht und jetzt wollen wir dann, außer du hast noch was zu der Partie, in die Frankfurter Perspektive eintauchen.
Das Einzige wäre jetzt gewesen, dass Mario Götze eine ähnliche Szene, nicht viel schwerer wie das 3:1, das er dann macht, in der ersten Halbzeit auch schon vergeben hat. Also so gut er gespielt hat, aber er lässt auch einen 100%igen liegen, den er an Pfosten setzt, alleine vor dem Tor nach Querpass. Aber das war es auch schon.
Ist übrigens interessant, auch ein Mario Götze, der nun wirklich schon ein bisschen was mitgemacht hat in seinem Fußballerleben, hat wirklich nochmal gesagt, dass das, was in ihm ausgelöst hat, da diese Surroundings dieses besonderen Geburtstagsspieltags, da werden wir gleich mehr davon hören, denn ich würde sagen, jetzt hören wir uns mal an, was ich denn da heute Mittag fabriziert habe. Mit einem Mann, ja, was sage ich dazu? Er ist die personifizierte SGE. Er ist bei der SGE groß geworden. Er hat mit der SGE große Erfolge gefeiert. Er ist einer der wahrscheinlich, gut gelauntesten Menschen, die in der Bundesliga rumlaufen. Ja, einer, mit dem man, glaube ich, echt eine gute Zeit haben kann. Und er ist halt einer, das habe ich auch nach dem Spiel im Stadion wieder gemerkt, an den Reaktionen, den die Eintracht-Fans einfach lieben, auch wenn er vielleicht nicht mehr so oft mittlerweile auf dem Rasen steht. Die Rede ist von Timothy Chandler und mit dem habe ich mich vor ein paar Stunden unterhalten. Ja, es sind für mich irgendwie gerade die Eintracht-Festtage. Gestern pünktlich zum 125. Geburtstag, zum Vereinsjubiläum im Stadion gewesen, da in der Halbzeit mit der einen SGE-Legende gequatscht im Interview mit Seppe Rohde und jetzt sitzt hier eine weitere Frankfurter Legende bei mir, bei uns im Podcast. Einen schönen guten Tag zum ersten Mal bei KMD, Timothy Chandler, hallo. Einen
schönen guten Tag, servus.
Sag mal, ich habe mich gefragt, wie ist denn das eigentlich, gewöhnt man sich eigentlich daran, wenn man Legende genannt wird? Weil, wie du dir vorstellen kannst, das kenne ich so nicht.
Nein, das ist keine Gewohnheit, aber wie gesagt, ich freue mich natürlich immer, dass Leute mich oder eher ansprechen oder so genannt werden. Wie gesagt, das ist auch ein Zeichen meiner Arbeit, denke ich, wie ich mir das erarbeitet habe, wie ich für den Verein stehe und wie gesagt, es ist immer ein schönes, wie so eine Kirsche auf dem Eis, sagt man, ist was Schönes, aber wie gesagt, ich bin hier noch nicht fertig und die Legende will ich noch weiter ausprägen.
Ja, das ist doch gut. Ich fand es gestern auf jeden Fall auch irgendwie schön zu sehen, habe auch dann nachher mit ein paar Jungs gequatscht. Da gibt es diese große, tolle Frankfurter Choreo, wir kennen eure Fans und was die so an Choreos drauf haben und dann habe ich dich und Kevin Trapp und Seppe Rohde auch so ein bisschen versucht zu beobachten in dem Moment. Mhm. Und trotz, dass ihr eigentlich alles schon erlebt habt und gewohnt sein müsstet, was den SGE-Wahnsinn angeht, glänzen die Augen ein bisschen mehr als bei irgendwas anderem. So. Man gewöhnt sich auch da nicht dran, ne?
Nein, da gewöhnt man sich auf keinen Fall dran. Und das ist, sage ich, für mich immer wieder Gänsehaut da reinzulaufen. Ich saß auf der Bank, ich habe auch alle Jungs angeschrieben, ich habe gesagt, guckt euch das an, was gibt's Geileres? Du läufst in dieses Stadion, die Uhrzeit, alles voll. Du siehst, was die Jungs 2 Wochen lang mit der Hand gemalt haben, habe ich gesagt, wird da hochgezogen, komplett über die ganze Kurve. Habe ich gesagt, das ist einfach ein Gefühl, sage ich, das, also wenn du da nicht dann dafür lebst, ist es unbeschreiblich, wirklich. Und wie gesagt, immer wieder aufs Neue, ist es ein geiles Gefühl. Und da sieht man einfach, was für ein geiler Club und was da alles dahinter steht.
Ja, ich hatte auch unter anderem Mario Götze dann danach im Interview. Der soll in seinem Fußballerleben angeblich auch schon ein bisschen was erlebt haben. Er hat das auch nochmal bestätigt.
Angeblich, ja, angeblich.
Er hat das auch nochmal bestätigt. Und die Mannschaft hat ja dann dementsprechend auch dafür gesorgt, dass es ein schönes Jubiläum geworden ist, trotz frühem Rückstand. Die Hoffenheimer dann am Ende mit Unterzahl lange, dann sogar 2 Mann weniger, 3:1. Wie hast du das Spiel gesehen?
Wie gesagt, ich war auch in der Kabine, bevor wir überhaupt rausgegangen sind, habe ich gesagt, Jungs, heute ist ab der ersten Minute Muss-Attacke. Habe mit vielen Spielern auch gesprochen, habe ich gesagt, ihr werdet sehen, was passiert gleich draußen mit unseren Fans, was sie vorbereitet haben. 125. Geburtstag, habe ich gesagt, ist ein Ereignis. Und da was Geiles mit Feuerwerk abzureißen, gibt es, glaube ich, keine bessere Situation, vor allem in dem, wo wir jetzt davor waren. Und das haben wir ab der ersten Minute, denke ich, überragend wirklich angenommen. Und natürlich die rote Karte, Spiel uns, da hat man gedacht, nicht vielleicht an so eine Karten, aber ich sage, diese Karte musst du dir auch erarbeiten. Das ist, Omar geht da vorne voll durch, im Sprint rein, zieht nicht zurück. Habe ich gesagt, er zwingt sozusagen dann die rote Karte. Und wie gesagt, und davor hatten wir auch schon richtig gute Chancen, wo wir hätten in Führung gehen müssen. Dann bekommen wir natürlich nach einem Eckball dann wieder so ein Tor wie in den letzten Wochen einfach irgendwie. Aber dann war die Reaktion einfach anders da. Wir haben weitergespielt, sind weiter angelaufen, haben dann auch einen Ausgleich gemacht, sind dann in Führung gegangen. Und ich sage, und das war von der ersten Minute an wirklich wieder Eintracht Frankfurt-like, wie ich uns kenne. Und daran müssen wir mal festhalten jetzt.
Wie ist das eigentlich möglich? Wie hast du das erlebt, dass wir eine Metamorphose von Omar Marmoush erleben hin zu einem absoluten Bundesliga-Topstürmer? Er steht jetzt, glaube ich, bei 10 Toren, 6 Vorlagen. Er zwingt den Platzverweis, gibt die Vorlage zum 1:1. Also das ist ja schon nochmal ein extremer Sprung, den er in diesem Jahr gemacht hat.
Das ist ein extremer Sprung, aber ich denke, das hast du auch bei vielen Spielern gesehen, die nach Frankfurt gekommen sind, die natürlich richtig gute Fußballer sind, aber denen du hier nochmal was ganz anderes gibst von der ganzen Umgebung, von den Fans, von dem Stadion, von dem Eintracht Frankfurt Fußball, den wir spielen. Und ich denke, wie Omar das angenommen hat, ist unglaublich, wie er uns weiterhilft, hat sich auch von nichts einreden lassen, der ist gegangen, oh, was eine große Lücke. Omar kommt rein, arbeitet, sprintet im Vollgas einfach jeden an und ich glaube, der zeigt uns einfach auch Eintracht Frankfurt Fußball, wie er da vorne das abackert. Und das sieht man. Deswegen freut mich, dass er sich so auch weiterentwickelt hat. Ihm geht's richtig gut hier in Frankfurt. Sagt auch immer, wie es ihm gefällt. Und super Fans. Er mag das einfach alles. Ich denke, es kommt natürlich auch ein bisschen von Ägypten. Da ist auch Fußball verrückt. Ich glaube, jedes Stadion ist gefühlt mit 100.000 Fans voll. Und deswegen ist es geil, was der Junge da gerade vorne macht. Und freut mich immer wieder, ihn so zu sehen.
Du hast diese Phase vor, oder so sagen wir mal im Februar, so die letzten Wochen angesprochen. Wir haben im Podcast regelmäßig auch darüber geredet und waren so ein bisschen verwundert. Weil dann guckt man auf dem Papier drauf und man sieht, die Eintracht hatte einen Umbruch, die Eintracht hat einen neuen Trainer, der noch nie in der Top-Liga Cheftrainer war. Ihr seid Sechster, ihr verliert nicht viele Spiele und trotzdem war die Stimmung schlecht. Warum?
Ich sage, wir verlieren nicht viele Spiele, genau. Wir waren auf dem 6., aber ich denke, für uns ist auch immer wichtig, unser Gesicht zu zeigen. Ich sage, auch das Spiel in Heidenheim haben wir gewonnen, 3 Punkte, habe ich gesagt, super. Aber wir waren trotzdem nicht zufrieden mit unserer Leistung, weil wir wissen die Qualität und wir wollen trotzdem unseren Fußball einfach bringen. Und den hat man jetzt gestern gegen Hoffenheim, denke ich, seit längerem zum ersten Mal wieder gesehen. Und wir wollen dann natürlich alle Leute mitnehmen. Bei uns geht es nicht nur darum, Eintracht Frankfurt, was macht die Mannschaft jetzt? Wir wollen alle Leute mitnehmen, was wir in den letzten Jahren auch alles immer richtig, richtig gut geschafft haben. Und das war in den letzten Wochen wirklich schwierig, denke ich, für uns. Natürlich viele neue Spiele, alles in vielen Sachen im Kopf, muss dann auch natürlich mit vielen Sachen umgehen. Und ein neuer Trainer, der natürlich auch mit vielen Sachen umgehen muss, dann auch mit außen. Und man weiß, wenn es mal natürlich ein bisschen unruhiger wird in Frankfurt, dann gibt's halt mal, muss man eigentlich Instagram und alles mal schließen für die 2 Wochen, bis wieder ein geiles Spiel kommt, weil da kommen natürlich auch lustige Kommentare raus. Das habe ich auch schon alles abbekommen und mitgemacht. Aber von daher ist es einfach so, dass wir natürlich damit nicht zufrieden sein können auch, was wir gebracht haben. Auch wenn wir ein Spiel gewonnen haben oder unentschieden gespielt haben. Aber wir wollen unsere Art und Weise einfach wieder auf den Platz bringen. Und ich denke, das war, hat man gestern gesehen, wie du dann das ganze Stadion, die Leute außenrum, die Leute hinter den Kameras, hinter dem Mikrofon, wie du dann mitreißen kannst, glaube ich, macht es dann einfach unglaublich viel Spaß. Mhm.
Ich habe trotzdem natürlich das erstmal ja dann nur, bis ich war, glaube ich, einmal ganz zu Saisonbeginn hier bei euch, jetzt wieder, aus der Ferne, wie gesagt, so ein bisschen mit so einem Fragezeichen und habe dann auch nach dem Spiel natürlich eurem Coach bei mir am Mikro gehabt und ich habe ihn gefragt, ob ihm das ein bisschen zu schlecht geredet wurde in den letzten Wochen und dann hat er einmal kurz gegrinst und hat einfach nur gesagt, ah, kein Kommentar, nächste Frage. Das ist ja auch eine Antwort.
Ja,
ich stelle sie jetzt nochmal dir. Also du hast die Extreme bei der Eintracht ja schon angesprochen, an die man sich auch irgendwann vielleicht gewöhnen muss, du sowieso.
Ja.
Aber es ist schon krass, in welchen Gefühlswelten teilweise wochenschwankend man hier unterwegs ist. Ne?
Ja, natürlich. Und wie gesagt, wir stehen natürlich auch im 6. Platz. Und natürlich haben wir auch natürlich vielleicht ein paar Spiele auch mal so Glück gehabt, dass sie hinter uns auch und so verloren haben. Aber für mich ist das Wichtige, natürlich wird ein bisschen was schlecht geredet. Wir haben in den letzten Jahren, standen wir gefühlt fast jedes Jahr mal irgendwo im Halbfinale oder im Finale, haben Titel gewonnen. Natürlich denken dann auch viele Leute, natürlich haben die eine andere Auffassung, wo wir jetzt hin müssen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir wissen, um was es eigentlich geht, auf den Platz zu bringen. Die Qualität von den Spielern haben wir, aber ich sage, diese Emotionen, dieses Kämpferische und so, und das wollten wir einfach auch die Leute wieder sehen. Und ich denke, das hat auch die Jungs gestern dann auch so angespornt. Und wie gesagt, natürlich waren da immer Wolken und jeder hat natürlich mal ein bisschen schlechter darüber gesprochen. Aber im Endeffekt ging es darum, einfach nur, natürlich Platz 6, aber ich glaube, es ging mehr um die Art und Weise, wie wir da auf Platz 6 stehen. Glaube ich, hätten wir jetzt mit Feuer und alles das gemacht, hätte niemand jemals irgendwas gesagt. Aber es wurde halt immer gesprochen, das ist die beste Mannschaft, die Eintracht Frankfurt jemals hatte, das ist das. Das dauert natürlich alles, hat auch seine Entwicklungszeit. Aber wichtig ist das, was wir die Emotionen nach außen tragen. Und wenn wir das auch wieder auf den Platz tragen, dann bringt unsere Qualität, die wir haben. Und das wird dann alles wieder natürlich klappen.
Na, es ist ja am Ende ist es dann ja eine komfortable Situation, weil ihr seid trotzdem Sechster und auf dem Rennen Europa und seid aber nicht zufrieden. Das ist ja eigentlich klar. Nur, um zu zeigen, okay, wir hätten vielleicht auch so und so viele Punkte mehr haben können, was alles drinsteckt in dieser
das
Mannschaft.
Hätte, ne? Genau.
Hat natürlich auch mit dem Coach zu tun. Wie erlebst du Dino Topmöller? Ja. Wie gesagt, das ist jetzt seine erste Cheftrainerstation in einer absoluten Top-Liga. Wie macht er das so? Mhm.
Natürlich sehr. Er musste sich natürlich auch erstmal, denke ich, auch dran gewöhnen. Wie du es auch gesagt hast, er war natürlich auch Co-Trainer natürlich bei Bayern München. Aber ich denke trotzdem, Eintracht Frankfurt ist ein ganz persönlicher, traditionsfamiliärer Verein. Da muss man sich auch erstmal reinkommen. Man muss sich an alles gewöhnen. Es gibt immer ein bisschen, ein paar Leute, die immer stehen kann, die schon seit 50 Jahren Eintracht-Fans sind. Die hauen da jedes Wochenende, oh, was hat der da gemacht und so. Aber ich sage, daran muss man sich gewöhnen. Und Dino, denke ich, ist für sein erstes 8-9 Monate, die er jetzt hier ist, macht er es wirklich gut. Will es noch kennenlernen. Ich denke, dann auch im nächsten Jahr wird er das auch noch viel lockerer und alles auch mit mehr Grinsen sehen. Und auf jeden Fall auch entspannter. Wie gesagt, bis dahin macht er es sehr, sehr gut. Junger Trainer mit vielen jungen Spielern, wo noch eine Entwicklung da ist. Für ihn auch selbst noch eine Entwicklung für sich selbst. Und deswegen, ich denke aber, das wird er hinbekommen.
Ja, das Gute ist, er hat einen Dauergrinsen, den Timmy Chandler um sich rum, der im Zweifel dafür sorgt, dass das stimmt nicht, ne?
Das stimmt nicht ganz, aber da ist er auf sicherer Seite, wenn es Stimmung und wenn es um natürlich auch gute Laune und positive Energie zu bringen, da kann er immer auf mich zählen.
Aber weil ich habe mal irgendwann so ein Video gesehen, erinnere ich mich gerade, da haben zwei darüber debattiert, ob es irgendwie ein Bild oder ein Video von dir gibt, wo du mal schlecht drauf bist.
Ja,
oder so. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Ist mir nur gerade wieder eingefallen.
Ja.
Da sind wir aber auch schon bei dir, ne? Weil wir haben vorhin zum Beispiel über Omar gesprochen. Deine Saison ist bislang zäh. Es sind vier Pflichtspieleinsätze, es sind kumuliert, ich glaube, 25 Minuten Einsatzzeit. Mhm. Was auch immer mal wieder angeschlagen. Wie schwer fällt dir das, war in der vergangenen Saison schon ähnlich, so eine kleinere Rolle zu akzeptieren?
Das ist wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses Akzeptieren, habe ich gesagt. Ich akzeptiere meine Rolle natürlich immer, in welcher Rolle ich bin, weil am Endeffekt entscheide ich nicht, ob ich spiele oder nicht, entscheidet ein Trainer. Ich habe gesagt, für mich ist es einfach wichtig, dass ich jeden Tag und jede Woche hierher komme, den Jungs zeige, egal wie alt sie sind, im Training alles zu geben, dass du nach Hause gehen kannst und sagst, ich habe alles gegeben, jetzt liegt die Entscheidung beim Trainer. Habe ich gesagt, und die wirst du nie beeinflussen und ändern können, was dann passiert. Das ist für mich einfach das Wichtigste, dass ich mit Zufriedenheit nach Hause gehe und sage, ich habe alles dafür getan. Wenn das Spiel am Samstag kommt, könnte ich spielen. Das ist für mich wichtig. Und wie gesagt, ich bin eine Person, die hat Steine entwickelt. Für mich ist nicht nur immer, ich zähle nur, ich will spielen. Ich bin reingekommen, ich habe einen Assist gemacht, ich habe da einen Assist gemacht, das ganze Stadion hat mich gefeiert. Habe gesagt, das ist für mich wichtig natürlich, aber für mich zählt immer das ganze, große, ganze Eintracht Frankfurt. Was wir erreichen können, was wir noch erreichen wollen, das ist für mich wichtig. Es gibt nicht nur die Einzelperson Timmy Chandler, aber es geht um den Verein Eintracht Frankfurt und deswegen will ich da einfach immer natürlich positiv bleiben, sobald ich bin. Natürlich will ich jede Minute auf dem Platz stehen, ich will spielen. Aber wie gesagt, das kannst du nicht ändern. Ich will fit bleiben, ich will dem Trainer immer zeigen, dass wenn ich spiele, dass ich da bin. Das ist für mich wichtig und im Training einfach immer Vollgas, alles raushauen. Auch die Jungs mit weiterziehen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr junge Truppe, den zeigen mit 33 Jungs. Ich bin auch immer noch hier, versteht ihr? Da müsst ihr schon mal ein bisschen mehr Gas geben, habe ich gesagt. Auch wenn ihr natürlich dann spielt am Wochenende, aber kommt, zeigt was. Und wie gesagt, da bin ich echt, ich akzeptiere immer in der Rolle, in der ich spiele, ob ich spiele von Anfang an, ob ich nicht spiele, ob ich auch mal nicht im Kader bin. Habe ich gesagt, es ist wichtig, da sich seinen Platz zu finden, damit gut umzugehen. Und ich denke, dann kannst du am besten spielen, am besten trainieren.
Ja, und du hast die Assists angesprochen. Also zwei Pflichtspiel-Assists in 25 Minuten. Du könntest einer der effizientesten Spieler der Top-Ligen sein. Ich weiß, ich habe es nicht nachgeschaut. Also die Quote ist krass, ne? Und gerade, ich habe auch noch diese Szenen im Kopf. Also das ist dann schon auch nochmal was einem auch dann Bestätigung gibt, wenn dann eben, du kommst rein, ich weiß noch, wie dann bei gefühlt jedem Ballkontakt von dir schon im Stadion was passiert ist.
Ja.
Und dann kommt halt noch der Assist hinten raus. Ja. Und dann ist halt mal wieder ein Timmy Chandler-Abend in Frankfurt.
Genau. Und sowas ist natürlich auch unglaublich. Aber ich finde, solche Situationen sind auch wichtig zu sehen, dass Jungs sehen, was sie sich auch hier in einem Verein wie Eintracht Frankfurt erarbeiten können. Das ist nicht immer nur alles, ich muss weg, das große Geld zählt natürlich. Aber was man auch im Fußball, wenn man Eintracht Frankfurt liebt und lebt, was man sich da alles erarbeiten kann, wo man auch mal einen Verein, weil es gibt auch nicht mehr viel, über mehrere Jahre sich was erarbeitet und aufbauen kann. Und ich denke, daran können die Jungs auch vieles mitnehmen und sehen. Und das halt sowas auch mal zählt.
Das ist sowieso ein Thema, was ich gleich noch mit dir gerne besprechen würde. Aber um dich nochmal so abschließend zu bewerten, bist du denn jetzt trotz der wenigen Einsätze, weil das klingt für mich klar so, aber ich habe ja keinen Einblick, bist du trotzdem, würdest du sagen, ein ganz klassischer Führungsspieler in dieser Mannschaft? Trotz der Rolle, die du hast?
Ja, um Führungsspieler zu sein, brauche ich kein Kapitän sein, brauche ich nicht zu spielen oder brauche ich auch nicht 20 Tore zu schießen. Ich habe bei den Jungs Akzeptanz, das wissen sie, weil ich habe Akzeptanz im Verein. In der Stadt, habe ich gesagt, ist es so. Und das wissen auch die Jungs. Und so nehmen sie auch die Sachen an, denen ich sie sage. Oder wenn sie irgendwelche Fragen haben. Ich bin jetzt nett, dass ich reinkomme und jeden irgendwo auf den Nacken klopfe, wenn irgendwas nicht passiert. Aber ich rede mit jedem Spieler, wenn die Jungs Fragen haben, kommen die auch immer zu mir, rufen mich auch mal an oder schreiben. Und wie gesagt, also dafür brauche ich nicht am Arm was tragen oder irgendwo ein Starspieler zu sein. Das wissen die Jungs, was sie an mir haben. Das akzeptieren und respektieren sie auch vor allem. Das ist mir das Wichtige und ich respektiere und akzeptiere sie auch. Und so läuft es bei mir.
Mhm. Ja, es ist schon interessant. Du hast es gerade angesprochen, so mehrere dieser ganz klassischen Eintracht-Gesichter, die man einfach über Jahre mit der Eintracht verbindet. Da ist natürlich Seppe Rohde, mit dem ich auch gestern gesprochen habe, ganz klar einer der Vertreter davon, der im Sommer aufhört, sich jetzt leider nochmal am Knie operieren lassen musste. Das wird wohl ein Rennen gegen die Zeit, ob es dann zumindest irgendwie am 34. Spieltag mit einem sich von der Kurve verabschieden auf dem Rasen im Trikot klappt. Wie sehr hatten euch als Team das, aber vor allem eben auch dich, weil du ja natürlich ihn länger kennst, mitgenommen, als ihr das gesehen habt, dass es wieder eine Verletzung am Knie gab?
Ja, mich natürlich sehr, weil ich bin mit Seppel, wir sitzen überall, wir sitzen im Bus nebeneinander, wir sitzen in der Kabine nebeneinander, wir kennen uns seit klein auf, wir waren in Hessenhauswahl, er zwar dann beim Verein, den ich nicht ansprechen will, aber ich bei Eintracht Frankfurt und haben viel gegen gespielt und jetzt haben wir schon wirklich eine, ich habe zu Seppel, gestern habe ich es erst wieder zu ihm gesagt, habe ich eine unglaubliche Zeit in meiner Karriere, die ich mit ihm einfach durchgemacht habe und deswegen hat es mich umso mehr natürlich geschmerzt, als passiert ist und weil ich es auch kenne, auch verletzt zu sein. Und ich kenne Seppel, wie schwierig das in dem Moment für ihn war, als das alles so passiert ist. Wie gesagt, da waren wir im engen Austausch. Ich muss auch sagen, mich hat es auch sehr, sehr getroffen. Auch, muss ich sagen, auch gefühlt auch sehr mitgenommen, als ich dann zu Hause war und auch mit meiner Frau darüber gesprochen hat. Aber wie gesagt, ich bin für Seppel, ab nächsten Tag ging es nur noch, ihn aufzumuntern, ihn dazu Sachen zu erzählen. Er weiß, dass ich auch da bin für ihn, wenn er mal reden will oder wenn irgendwas ist. Und ich bin, glaube ich, jetzt gerade schlimmer als irgendjemand anders, der auch darauf achtet, dass er seine Krücken immer benutzt. Ich habe ihn gestern schon wieder geschimpft, dass er vor die Kurve da gelaufen ist und zu dem Interview gelaufen ist, ohne seine Krücken.
Ja, gesagt, er stand bei mir ohne Krücken.
Und da habe ich ihm gesagt, wo sind deine Krücken? Ich habe dich beobachtet beim Warmmachen, du bist ohne Krücken, habe ich gesagt, hast du morgen wieder ein dickes Knie, das machen wir nicht, habe ich gesagt. Und wie gesagt, Seppe ist ein überragender Mensch, ein überragender Typ, ein super Fußballspieler und von daher werde ich natürlich sehr, sehr vermissen.
Ja, jahrelang bei der Eintracht, Hasebe seit 2014, da kamst du aus Nürnberg zurück, bist sowieso aus der Eintracht-Jugend und man hat das gestern, finde ich, auch nach dem Spiel wieder gemerkt, wie viel ihr als so wirklich diese alteingesessenen Eintrachtler, wie viel ihr den Fans bedeutet. Ich habe auch dann nach dem Spiel einfach nur mal so ein bisschen geschaut, da ist es dann, wie du sagst, auch egal, ob du ein 20-Tore-Mann bist, du bist halt ein Eintrachtler in dem Moment. Meinst du wirklich, dass wir uns, ich fürchte es ja leider auch, von diesen Zeiten verabschieden müssen, dass das einfach in jedem Verein zumindest so ein paar von diesen Jungs gibt, die da jahrelang da sind und so ein bisschen den Verein auch prägen, weil der Fußball mit Beratern und allem Möglichen schneller wird und sich in andere Dinge bewegt?
Das ist, ich denke, in der Zeit ist es sehr, sehr schwierig, in dieser Zeit, wo wir uns jetzt befinden, glaube ich, das noch öfters oder noch länger zu sehen. Ich glaube, ich habe auch natürlich Angst davor, dass es irgendwann nicht mehr gibt, weil ich will noch lange bei Eintracht Frankfurt arbeiten. Aber in der Zeit, wo ich auch noch spiele, arbeite ich darauf hin, dass wir versuchen, hier noch Gesichter zu bekommen, auch Spieler, die jetzt hier sind, zu behalten, denen es auch zu zeigen mit solchen Aktionen, was man hier wirklich erarbeiten kann sich in Frankfurt. Und ich sag mal, in Frankfurt ist auch nicht mehr so, dass da jetzt das schlechteste Gehalt gezahlt wird. Und von daher muss ich sagen, wirtschaftlich geht uns auch gut. Und dass die Jungs einfach aussehen, was sie in Eintracht Frankfurt haben können, wenn sie auch mal über längere Zeit, was sie sich erarbeiten können. Und sowas ist auch für viele Spieler natürlich auch dann mal ein Ansporn, zu sagen, ich bin in 5 Jahren mal Kapitän von Eintracht Frankfurt und kann mir hier echt eine geile Story oder was Geiles aufbauen. Und das schätzen dann auch die Fans, wie man das dann gestern gesehen haben. Und sowas brauchen Vereine, glaube ich, wie Eintracht Frankfurt auch. Das ist sehr, sehr wichtig, um die ganze Gemeinschaft, um das ganze Umfeld auch zusammenzuhalten.
Und wie schön ist es, wenn man sagen kann, ich habe bei einem Verein eine Heimat gefunden. Ja, und dann ist das, wie du sagst, auch im Zweifel mal mehr wert, als dass dann nochmal 500.000 im Jahr mehr verdient wird irgendwo anders, oder? Weil eine Heimat im Fußball zu finden und so einen Support von solchen Fans zu haben, ist doch eigentlich unbezahlbar.
Das ist natürlich, das ist unbezahlbar und das ist ja das, was ich sage, das ist ja das Tolle. Wie du sagst unbezahlbar, da kriegt man etwas Gänsehaut, dass du dann so eine Geschichte schreiben kannst und du hast da deine Heimat gefunden, kommst vielleicht von wo ganz anders. Aber du weißt auch, wenn du vielleicht irgendwann hier aufhörst, du bist dein Leben lang Frankfurter, du kannst immer wieder mit deiner Familie herkommen, du kannst das passieren und das ist, glaube ich, das Schöne. Und die Fans versuchen es auch immer zu zeigen, dass sie den Spielern, die herkommen, auch versuchen, die schönste Zeit zu machen, auch wenn manche Spieler vielleicht noch ein halbes Jahr hin sind. Da versuchen sie gut aufzunehmen, gut zu empfangen. Und deswegen, denke ich, ist es wichtig, dass wir versuchen, wirklich auch in den nächsten Jahren ein Gesicht noch von Eintracht Frankfurt immer zu behalten, dass die Leute sich immer noch an was festhalten können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Und ihr habt ja nun auch eine Menge geschafft in den vergangenen Jahren. Pokalsieg, Europa League. Wie ist es eigentlich? Hast du noch viel Kontakt zu Jungs, die jetzt nicht mehr da sind aus diesen Teams? Ich habe mal so ein bisschen versucht zu schauen. Also jetzt war ja gerade Gonzalo Paciencia war mal wieder da mit Bochum. Ne? Ja. Aber ich habe auch gesehen, David Abraham, Gelson Fernandes, die kommentieren auch immer mal bei Instagram. Also das Band ist noch da, oder?
Ja, das Band ist immer noch da. Ich sage dir, von allen Spielern, die, glaube ich, gegangen sind, ist das Band zu Eintracht Frankfurt, auch wenn die jetzt bei anderen Vereinen sind, glaube ich, mit das Stärkste, weil die hier einfach mit ihre beste Zeit hatten und auch die glücklichste Zeit. Weil wir hatten wirklich immer eine überragende Stimmung in der Kabine. Wir hatten wirklich einen Team-Spirit, der war Wahnsinn. Und ich glaube, daran erinnern sich auch die Jungs immer, wenn die jetzt woanders hingehen. Wie gesagt, mit Gonzalo habe ich noch Riesenkontakt. David, der kommt aus Argentinien rübergeflogen, dann treffen wir uns hier zum Essen mit seinem Sohnemann und so. Gelson Fernandes, mit dem schreibe ich auch oft. Und das sind halt Sachen, wo ich sage, das ist wunderschön, das zu sehen. Und ich kenne ja viele Jungs auch aus der Kurve und so. Und denen erzähle ich das auch. Wenn solche Jungs mir sagen, wie schön die Zeit hier war. Oder auch Philipp Kostic selbst. Und das sind alles Jungs, wo du sagst, die hatten echt eine geile Zeit hier in Frankfurt. Und die werden auch immer an Eintracht Frankfurt denken. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Wenn du dich entscheiden musst, welches war der größere Sieg? Der Pokalsieg oder der Europa-League-Sieg?
Puh.
Das ist schwer, ne?
Das ist für mich richtig, richtig schwer. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Sieg für mich in meiner Karriere bei Eintracht Frankfurt war die Relegation gegen Nürnberg.
Oh, guter Punkt. Mhm.
Das ist, glaube ich, für mich, wo du damit eigentlich die Geschichte anfangen kannst, weil das war, glaube ich, ein Hoch oder Runter, glaube ich, sonst hätten wir nie so dagestanden, wo wir jetzt stehen. Und ich glaube, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, seitdem ich hier bin, war das Spiel, weil dann ist natürlich alles wie eine Rakete losgegangen nach oben. Aber ich glaube, das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, dann natürlich mit Eintracht Frankfurt die Titel zu gewinnen, ist für mich als Frankfurter gibt es nichts Geileres, nichts Besseres, wie gesagt. Und deswegen, aber ich denke natürlich, DFB-Pokal war der erste Titel, wo wir dann, sage ich mal, gefeiert haben. Und ich glaube, das war für alle eine kranke Party gegen Bayern München. Dann zurück ist natürlich unfassbar. Muss man wirklich sagen, es war ein unfassbares Gefühl. Und dann international noch einen Titel zu gewinnen, ja. Es legt natürlich nochmal eine Schippe drauf, aber ich sage mal, das sind so die drei Steps, die für mich am meisten sind, mit der Relegation von Nürnberg, dann natürlich die zwei Titel zu gewinnen. Davon brauche ich nicht reden, davon werde ich noch oft genug reden, nach meiner Karriere noch oft genug Bilder anschauen und Videos, also von daher.
Chandler, das ist ein guter, dass du die Relegation mit reinnimmst, finde ich sehr gut. Mhm. Also das sagt, finde ich, auch ein bisschen was aus. Wenn ich jetzt andere Spieler dieser Mannschaft jetzt fragen würde, wer ist der verrückteste Typ in der Mannschaft, würden die eigentlich alle Timothy Chandler sagen?
Viele vielleicht, sage ich mal so. Viele vielleicht. Kommt drauf an, in welcher Hinsicht. Es gibt natürlich, ja, viele würden das schon antworten. Das kann schon sein. Wenn ich meine 5 oder 10 Minuten habe, dann stimmt's, aber sonst, ja, schon richtig. Also morgens auf jeden Fall. Wir werden sagen, mit dem stimmt irgendwas nicht, was der morgens nimmt, aber das ist so und wie gesagt, so bin ich. Bin einfach glücklich, wenn ich hierher komme, dann auch auf die Arbeit und Eintracht Frankfurt sehe, wirklich, mein Zuhause, ich freue mich, die Jungs zu sehen und das ist für mich einfach immer, ich sage auch, manchmal sage ich zu den Jungs auch, es tut mir leid, was gerade los ist, ich weiß, ich bin 33, aber ich sage, es tut mir leid, aber ich sage, geht nicht anders, da müsst ihr jetzt verstehen, aber wie gesagt, die Jungs nehmen sich das, die freuen sich immer alles drauf, wenn da ein bisschen was los ist. Und
ja, bewahr's dir bitte. Also es gibt so nichts Wichtigeres als Leute, die andere Leute zum Lachen bringen und gute Laune vermitteln. Ich bin sehr gespannt. Ich drücke die Daumen, dass noch ein paar Minuten und dann dementsprechend natürlich auch noch viele Torvorlagen diese Saison dazukommen, weil du musst ja den Schnitt halten.
Den muss ich jetzt
22 alle 12,5 Minuten.
Das haben die Jungs mir schon gesagt, den Schnitt muss ich halten. Den Schnitt muss ich halten, deswegen nein. Werde ich versuchen.
Also vielen Dank für deine Zeit. Genieß noch ein bisschen die Frankfurter Sonne, die wir gestern bei dem Spieltag eigentlich vielleicht noch hätten haben sollen. Aber mein Gott.
Ja, wollte ich gerade sagen. Kann also, man alles haben, ne? Sieg und Sonne. Deswegen nehmen wir den Sieg.
Genau. Tippi, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke. Alles klar. Dankeschön. Ciao, ciao.
Das war ja interessanter als jedes Killerwahl-Video. Nächstes Mal bin ich gern wieder dabei.
Aber auch nur wegen Timothy Chandler.
Was hältst du denn von dem späten Spiel? Oder einfach direkt gefragt, was hieltest du denn von dem späten Spiel am Samstagabend? Bremen gegen Dortmund. Werder Bremen hat weiterhin die schönste Hubschrauberaufnahme, die es gibt in der Fußball-Bundesliga. Wenn du dieses Stadion siehst und dahinter die Weser, dann weiß ich nicht, was da mithalten soll. Allianz Arena ist nicht zu unterschätzen. Da darf man auch immer nicht vergessen, man hat sich daran gewöhnt, aber dass die da die Farben so wechseln können, ist schon geil. Und irgendwie liegt es ja auch so ein bisschen mit, was ist denn das da nochmal nebenan? Irgendwie so eine sexy Erdgas-Kläranlage oder so, ich weiß nicht. Okay. Da gibt es so neben dem Hügel, das müsste ich jetzt nachschauen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was daneben der Allianz Arena ist.
Egal.
Ja, ich weiß nur, dass dann eine Autobahn kommt und man trotzdem nicht sauber wegfahren vom Stadion. Aber Werder ist auf jeden Fall die Nummer eins für mich, was die Optik eines Fußball-Bundesliga-Standorts angeht. Mit dem Problem, dass die Mannschaft nicht gut genug war, um gegen Borussia Dortmund zu punkten.
Ja gut, aber das kann, glaube ich, der diesjährigen Bremer Mannschaft auch mal passieren. So, sie verlieren mit 1-2. Niklas Füllkrug wurde offiziell verabschiedet, konnte mal Ciao sagen zu den Werder-Fans. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht mitbekommen. Ich hoffe, das ist alles harmonisch und so. Er war ja, glaube ich, auch bei der 125-Jahr-Feier da. Also gibt glaube ich, kein böses Blut, ne, zwischen Bremen-Fans und Niklas Füllkrug.
Nee, im Gegenteil. Ja, also gut. Schon sehr deutlich gemacht, dass er A, weiterhin mit dieser Mannschaft mitfiebert und B, dass er, wenn er trifft, auch jubeln wird. Das finde ich. Dafür mag ich ihn auch, ne? Dieses, ich nehme die Arme entschuldigend nach oben. Alter, das ist nicht nötig, lass uns damit aufhören.
Ja, haben wir hier aber schon mal gefordert.
Ja. Ja, okay, dann ist ja gut. Dann lassen wir es. Er selber kam nicht in die Bredouille.
Hat er clever gemacht, ja.
Ja, nee, stattdessen durfte er bejubeln, wie Daniel Mahlen ein Traumtor erzielt hat. Ist das schon ein Traumtor oder ist es kurz vor Traumtor? Was ist es so, Schlummertor?
Nee, halber Fallrückzieher ist auf jeden Fall. War wieder so ein Mix, ne? Es gibt einfach keine glatten Lehrbuch-Fallrück- oder Seitfallzieher, sondern es ist halt meistens so eine Mischung aus beiden. Brandt.
Ja, der war aber schon sehr nah am Seitfallzieher, oder?
Das stimmt. Ja. Brandt mit einem Distanzschuss, der wird gehalten und dann ist es am Ende wirklich Daniel Mahlen, der trifft jetzt im vierten Pflichtspiel in Folge, steht bei 11 Ligatoren, ist damit, ich glaube, mit Lücke zusammen Nummer 1 Knipser bei den Dortmundern. Man muss dazu sagen, es gab davor einen Riesenaufreger in der 8. Minute mit Marvin Ducksch, der alleine durch ist und sich für einen Lupfer entscheidet, statt für den Querpass auf den mitgelaufenen Njima und dann davon gerettet wird, dass es, glaube ich, knapp abseits gewesen ist. Er fragt nämlich auch sofort in dem Moment raus in Richtung des Assistenten, war aber schon abseits, ne? Weil wenn es kein Abseits gewesen wäre und der legt diesen Ball auf Njima nicht quer, was für eine Monsterchance. Ansonsten hat Dortmund von Beginn weg fast 70% Ballbesitz. Und geht dann eben in der 21., du hast es gesagt, durch Mahlen in Führung. Njima war sowieso relativ auffällig, ne? Sollte er dann später auch noch treffen. Ist ja immer die Frage, gerade bei den Bremern, ob Woltemade vorne spielt oder Njima. Das hat, glaube ich, die letzten 4-5 Spieltage immer gewechselt zwischen den beiden.
Ja, gegen Dortmund mit dem Problem, was das Tempo in der letzten Kette angeht, war relativ klar, dass Njima spielt. Ja. Das ist im Moment ja auch der Luxus, den Ole Werner hat, dass er je nach Qualität in der gegnerischen Defensive aufstellen kann. Und die Geschwindigkeit, übrigens Njima wäre auch alleine durch gewesen. Ne? Aber ich glaube, selbst der hätte knapp im Abseits gestanden. Also ich glaube sogar, dass der Pass, den dann Ducksch aufgenommen hat, um ihn zu vergeben, eigentlich für Njima gewesen ist. Und der läuft dann halt deswegen auch quer mit. Aber also wäre jetzt sehr viel verlängert gewesen, aber zeigt nur, wie groß diese Chance gewesen ist, dass theoretisch Ducksch auch hätte durchlaufen lassen können, wenn er geahnt hätte, dass er im Abseits steht, was er ja offensichtlich getan hat. Deswegen hat er ja sofort rauskommuniziert. Dann wäre Njima wahrscheinlich mit seiner Schnelligkeit auch alleine durch gewesen. Aber das bleibt das Problem von Dortmund, das in dem Moment aufgetreten ist, aber im Laufe der Partie relativ wenig. Also insofern muss ich sagen, Chapeau, sie haben es dann diszipliniert gespielt. Da geht es ja dann darum, im richtigen Moment sich fallen zu lassen. Die alte Regel, freier Fuß, dann muss man eben schon mal die Tiefe verteidigen und ansonsten hochstehen. Also das hat in dieser Partie besser funktioniert als in anderen.
Machen dann halt auch 17 Minuten nach dem 1-0 das 2-0 durch Jadon Sancho, sein erstes Bundesliga-Tor seit Mai 2021. Erstmal in der Entstehung top umgeschaltet über Füllkrug, der klatschen lässt auf Brandt. Ne? Also
der Kontakt ist perfekt von Fülle.
Und übrigens, ja, liebe Dortmund-Fans, und vor allem die auch sehr kritisch mit ihm umgehen. Ich hoffe, ihr habt diesen Kontakt gesehen und nicht nur am Ende darauf geguckt, dass Sancho das natürlich überragend gegen Malatini macht. Aber nichts davon passiert, wenn Füllkrug diesen Pass hinten raus nicht so klatschen lässt auf Julian Brandt. Und am Ende sieht Malatini dann natürlich, das ist dann auch sehr undankbar, gerade jetzt, er ist erst seit ein paar Wochen auf diesem Level mit dabei hier in Europa. Und Sancho ist ein überragender, es ist ja gar kein großer Übersteiger oder sonst was, es ist einfach nur eine Tempo Verzögerung und dann plötzlich das Tempo wieder anziehen mit so einer kleinen Finte, ne? Abschluss in die kurze Ecke, das war schon fein von ihm.
Soll ich dir das wunderschöne Tor madig machen?
Na?
Er fliegt mittig auf Zetterer, wenn er nicht abgefälscht wird.
Ja, okay.
Hab's mir doch tausendmal angeschaut, man sieht auch nur super schwer, dass der noch abgefälscht ist.
Krass, ja.
Ich hätte es auch gar nicht festgestellt, wenn ich die Torhüterbewegung nicht so komisch gefunden hätte, der die kurze Ecke da gar nicht zukriegt. Weil er eben an der ganzen Schusshaltung und den ersten 20 Zentimetern Flugbahn und so reagierst du ja als Torhüter, ist ja selbst wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, weil er eben auf die lange Ecke geht, beziehungsweise zentraler stehen bleibt und dann wird er halt abgefälscht auf die kurze Ecke und er zeigt auch sofort zum, ich weiß nicht genau, wer den abgefälscht hat, er zeigt auch sofort hin, ach Mensch, dadurch ist der dann nicht haltbar. Aber alles, was vorher Geiles passiert wäre, wäre durch den unsauberen Abschluss. Und da muss Jadon Sancho weiterhin aufpassen, total für die Katz gewesen.
Und dann springen wir in die 45. plus 1. Und Alex Schlüter, er legt sich nicht mit Dennis Aitekin an, aber er legt sich wieder mit dem Regelwerk an, weil es ist ja eigentlich relativ identisch zu einer Szene, die wir gerade erst hatten, wo du gesagt hast, dass dir das nicht gefällt, dass es dafür Rot gibt, ne?
Das ist der Part dieser Folge, in der ich am aufgeregtesten bin, weil ich mich mit Dennis Aitekin anlege.
Oh!
Also es sei denn, du sagst, sollte ich nicht machen, dann überspringen wir das jetzt.
Der ist schon sehr groß, aber bist du auch.
Aber nein, ich lege mich natürlich nie mit Dennis an. Also nur in einem Punkt bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also, ganz klar ist, das habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, laut Regelwerk ist das, was Sabitzer da macht, hinten drauf zu stempeln, richtig. Ist das eine rote Karte und darum von Dennis Aitekin auch richtig entschieden.
Er steht dann ja sogar noch ein kleines bisschen länger drauf, ne, als dass er sofort den Fuß wieder wegzieht. Ich glaube, weil er sich da irgendwie so ein bisschen verhakt oder so.
Ja. Und sitzt dann am Boden und merkt sofort, oh, scheiße, sorry, ne. Und Dennis Aitekin hat Mitleid mit ihm, das zeichnet ihn ja wirklich aus und gibt ihm trotzdem die rote Karte. Sagt dann nach dem Spiel im Interview, und darauf will ich hinaus, der will das niemals mit Absicht, das ist ja ganz klar. Finde ich auch super, dass das nochmal heraushebt, weil das ja absolut richtig ist. Aber eben auch nicht entscheidend, was das aktuelle Regelwerk hergibt. Und da hast du recht. Ich finde halt einfach das Regelwerk da weiterhin nicht optimal. Was Dennis Aitekin dann sagt, ist das Einzige, was ich ein bisschen anders sehe. Er meint, der steht da hinten drauf und da muss man die Spieler einfach schützen. Wie tut er das, indem er dafür eine rote Karte gibt?
Naja,
ich weiß, die Frage müsste ich eigentlich Dennis Aitekin stellen. Aber wie schützt er ihn denn dann? Also,
naja, ist das, also die Idee dabei ist doch, wenn wir klar immer wieder diese Situation mit Rot bestrafen, dann werden die Spieler im Zweifel sich bemühen, dass es nicht zu diesen Situationen kommt, weil sie im Kopf haben müssen. Und jetzt spätestens nach der Nummer und weil es auch nochmal groß gemacht wurde, auch medial, hat kein Bundesligaspieler mehr eine Ausrede, dass er nicht weiß, was passiert, wenn ihm das passiert. Und dadurch schützt du den Spieler.
Und da ist der Fehler im System. Und da ist der Fehler im System, tust du halt gar nicht, weil das eine völlige Unabsichtlichkeit ist und niemand durch diese Regeln, deswegen passiert es ja gerade laufend, weniger in den Zweikampf geht, in solche Zweikämpfe geht, als vorher. Was die Szene von Freitag angeht, mit Andras Schäfer, der auf Kniehöhe fault, wir waren beide der Meinung, das ist eher keine rote Karte, da wäre ich sogar bei dir, beziehungsweise bei Dennis Aitekin, ne, dann nimm das Bein nicht so hoch. Aber was der halt macht, ist, ihm, indem er versucht, dahin zu kommen, aus Versehen hinten auf den Fuß steigt. Das ist nichts, wo du als Fußballer in der Lage bist, weil du weißt, dass es dafür Rot gibt, wo du dich zurücknehmen kannst. Und es ist kein Schützen. Das stimmt nicht. Du schützt den Spieler in dem Moment nicht. Wenn das so wäre, wir können ja in einem Jahr mal gucken, ob es das in Zukunft weniger gibt. Aber wenn das so wäre, dann würde es das ja schon weniger geben. Das kannst du nicht beeinflussen, weil wenn du als Spieler wirklich versuchst, sowas zu vermeiden mit dem Wissen, dass es dafür Rot gibt, dann kannst du gar keine aggressiven Zweikämpfe mehr führen. Ne? Aggressiv immer als interpretierbarer Begriff. Aber das finde ich ist nicht richtig. Die Formulierung stimmt nicht. Du kannst ja trotzdem sagen, muss eine rote Karte geben, weil das ist einfach zu klar und tut weh. Und man kann es ja auch andersrum denken. Du darfst ja auch jemanden, der das dann vielleicht absichtlich macht, nicht legitimieren, weil dafür gibt es dann halt nur Gelb. Aber wenn du auch in der Zeitlupe, und deswegen finde ich die gesamte Formulierung von Dennis Aitekin so interessant wie richtig bis zu diesem einen Punkt, wenn du auch in der Zeitlupe siehst, dass das überhaupt keine Absicht gewesen ist, und offensichtlich hat das Dennis ja auch so gesehen, sonst hätte er das nicht angesprochen, dann bin ich der Meinung, dass es keine rote Karte geben sollte. Weil du den Spieler nicht schützt.
Sehe ich zu 100% anders.
Weil du sagst, Marcel Sabitzer holt sich im Laufe der Saison zu 100% nicht mehr so eine rote Karte?
Ja.
Komplett falsch. Auf gar keinen Fall wird der nicht mehr so in Zweikämpfe gehen. Weil es ja gar keine Brutalität ist. Er grätscht nicht rein, er läuft ja einfach nur hinter dem her und steigt ihm dann aus Versehen hinten auf den Fuß.
Genau. Und das wird
das kann immer passieren. Das ist Profifußball. Das kann immer passieren. Wenn du grätscht und du gehst runter und du weißt, da nimmst du möglicherweise jetzt einen Foul, vielleicht sogar eine Verletzung in Kauf. Ganz klar. Dann gehst du halt nicht mehr runter. Grätschen kannst du steuern. Aber neben, hinter einem Spieler herlaufen und versuchen, den Ball zu spielen und dann zu sehen, ah Mist, der hat den jetzt weggespitzt und stattdessen ist sein Fuß da, kannst du nicht steuern.
Sehe ich anders.
Kann sich gerne jeder, also man kann ja jetzt auch sagen, ja, Schlüter, du hast halt Fußball auf irgendeiner unteren Liga, in irgendeiner unteren Liga gespielt. Woher willst du das einschätzen mit Geschwindigkeit und ja durchaus auch Kopfgeschwindigkeit von Profis, die darin ja auch besonders gut sind und das dann vielleicht besser einschätzen können? Jeder Profi oder auch jeder aus höherer Amateurebene kann sich dazu gerne mal äußern. Ich bin der Meinung, was den Punkt angeht, hat Dennis Altekin nicht recht. Du kannst ihn in dem Sinne nicht schützen, weil es wieder passieren wird.
Und ich finde, dass du die Szene schon falsch einschätzt, weil ich sie hier gerade mir nochmal anschaue. Und es ist nicht so, dass der Bremer vorher den Ball wegspitzelt und dann ist plötzlich sein Fuß da. Der Ball rollt in einer komplett geraden Linie dahin und Sabitzer versucht durch das Bein, was da schon steht, durch den Ball zu spielen, weil er den Ball einfach falsch berechnet. Und demzufolge ist das der Bremer also den Ball wegspitzelt, sondern er wird ganz klar erst getroffen von Sabitzer und dann irgendwann ist Weiser am Ball. So, und allein aus dem Grunde kann ich dir schon nicht zustimmen, weil ich die Szene ganz anders sehe als du. Und ich habe ja diese Aussage von Dennis nicht getätigt, ich muss den ja jetzt auch nicht verteidigen, aber wenn es dazu führt, dass in solchen Situationen die Spieler 5% weniger auf den Foul gehen, sondern im Zweifel den da laufen lassen oder ihn einfach, was weiß ich, festhalten oder sonst was, was eben keine Verletzungsgefahr beinhaltet. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, hinter einem Spieler den irgendwie zu Fall zu bringen als das, dann schützt du in dem Fall den Spieler.
Ja, also ich gebe zu, ich habe es auch mal angeschaut, es ist nicht mal die klassische Szene, wie wir sie vor einer Woche hatten. Wo waren das, die rote Karte, als wir auch drüber geredet haben?
Über, ich weiß es auch schon nicht mehr.
Oh Gott, ey.
Es sind zu viele Spiele.
Also da war es für mich noch klarer ein, was soll er denn tun? Hier kommt er jetzt, also kommt er ja auch von hinten. Ich meine, er will ja ganz klar den Ball spielen und er berechnet den falsch, das stimmt. Und das Unglücklichste an der Aktion ist, das hast du ja ganz zum Anfang auch gesagt, dass er irgendwie, also von Weisers Ferse gar nicht mehr so wegkommt, ne? Also,
ja, der verheddert sich da irgendwie oder sonst was. Ja. So, und da sage ich halt einfach, ich glaube, dass das einfach weniger jetzt im weiteren Saisonverlauf passieren wird in der Bundesliga.
Okay, und ich glaube es nicht. Also ich glaube, es wird weitere rote Karten geben. Ich meine, dass du es jetzt zwei Wochen hintereinander hast, ist ja auch ungewöhnlich, aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen.
Es ist ja jetzt auch nicht, also ich finde es jetzt auch nicht so, als wäre das in der Bundesliga in den letzten Jahren ständig passiert. Also, und übrigens, damit meine ich jetzt nicht, dass das ständig passiert, aber dafür kein Rot gezeigt wurde, sondern in den Spielen, und wir sehen beide genug Spiele, passiert das nicht so oft, als dass das jetzt ein krasses Phänomen wäre und Spieler das halt immer wieder in Kauf nehmen. Also wie gesagt, wir können das einfach jetzt in den nächsten Wochen überprüfen. Ja, und ja. Dann schauen wir einfach mal.
Lass es uns so machen. Ja.
Was haben wir noch zu diesem Spiel? Zweite Halbzeit. Dux trifft einmal das Außennetz relativ früh. Bremen drückt zu Beginn des zweiten Durchgangs, macht dann aber in Anführungsstrichen erst in der 70. in Überzahl das 1-2 durch Ndjinma. Das ist natürlich dann von Dux wieder, da sieht man seine Qualität. Das ist krass, ne? Der spielt diesen Steckpass eigentlich von der Linksverteidigerposition in der Nähe der Außenlinie so dadurch, dass dass Hummels da am Ball dann auch noch vorbeigrätscht, weil dieser Pass einfach so überragend ist und Ndjinma schließt sauber ab. Aber wenn ich mir dann das anschaue, was danach passiert, dann wäre es jetzt nicht total verdient gewesen, wenn Bremen da in Überzahl noch einen Punkt holt, ne? Weil es gab auch immer wieder mal Entlastung für Dortmund. Die haben das gar nicht so schlecht gemacht in Unterzahl.
Ja, und Niklas Stark musste da noch raus, unglücklich für Werder, weil dadurch die Überzahl in der Schlussphase dahin war. Ja. Denn sie hatten schon so viel gewechselt, dass Stark nicht mehr ersetzt werden konnte. Und ja, dann geht das schon klar und es geht bei Bremen nichts kaputt, wie du ganz zum Anfang gesagt hast. Für Dortmund mit Blick auf die Tabelle natürlich total wichtig, weil.
Sind das drittbeste Rückrundenteam. Grüße gehen raus an Waldemar Hartmann. Der Laptop-Trainer hat nach Leverkusen und Stuttgart die drittmeisten Punkte geholt und nur 6 Gegentore in 8 Spielen mit seiner Mannschaft kassiert.
Ja. Hab ich dooferweise auch hingehört in dem Moment, aber ja.
Entschuldigung. Das ist einfach, also wirklich, es gibt ja nun diverse Leute, die Edin Terzic das komplette Gegenteil eher vorwerfen, ne? Dass er jetzt da eher nochmal zwei so eine Taktikfüchse an die Seite bekommen hat in der Winterpause. Ah, ich lieb's einfach. Egal.
Leipzig hat auch gewonnen, deswegen ist der Sieg von Borussia Dortmund umso wichtiger. Denn es gibt diesen Kampf um Platz 4, ohne zu wissen, ob Position 5 vielleicht auch in der kommenden Saison Champions League heißt, weil eben noch nicht klar ist, was diese UEFA-Wertung dann macht. Dahingehend ist ja interessant, dass für Dortmund jetzt eins der wichtigsten Saisonspiele auf sie wartet. Am Mittwoch, live auf der Zone könnt ihr es sehen, die Partie in Dortmund gegen Eindhoven. Das wird auch sehr viel definieren. Ich habe übrigens, kann ich spoilern, ich habe am Donnerstag auch noch Aki Watzke getroffen, habe ihn gefragt, wie viel definieren dieses Spiel bedeutet. Es wird definitiv wichtig werden, so viel kann ich verraten. Und ich glaube, das Interview dürfte so in den nächsten Stunden bis Tagen dann auch auf der Plattform auf der Zone zu sehen sein. Leipzig schlägt Darmstadt mit 2-0. Thorsten Lieberknecht, um mal so anzufangen, hat ein bisschen was zu verändern nach dem 0-6 gegen Augsburg auf 7 Positionen. Veränderung in der Startaufstellung. Und es war auch Verbesserung zu erkennen. Das ist die gute Nachricht für Darmstadt. Die schlechte Nachricht ist, sie verlieren dieses Spiel eben trotzdem. Und das irgendwie muss es dann ja auch so kommen, eingeleitet durch ein Eigentor. Nach diesen vielen Patzern in der Defensive gegen Augsburg gibt es das Eigentor vom neu in der Mannschaft agierenden Thomas Isherwood. Da war übrigens die harte Flanke von Raum entscheidend. Grundsätzlich lassen sie weniger zu. Baumgartner macht dann trotzdem das 2-0 und es ist ein ganz klassischer Top-Team, schlägt Team von unten, souverän, ohne Glanzleistung. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was hast, aber es ist eher a Classic gewesen.
Wir können höchstens nochmal sagen, wie gut Leipzig das in Madrid unter der Woche gemacht hat. Ne? Die haben einen richtig harten Fight geboten, haben ihre Chancen leider nicht alle genutzt. Das ist die Effizienz ist gerade ein Riesending. Die hatten jetzt gegen Darmstadt auch wieder 28 Torschüsse am Ende. Ne? Und machen in Anführungsstrichen nur 2 Tore, genau wie du sagst. Wenn du halt früh durch ein Eigentor in Führung gehst und dann früh in der zweiten Halbzeit eigentlich das Spiel klar machst, viel klassischer könnte es nicht sein für Top-Team schlägt Team von unten. Dann gab es noch das Derby. Und da war gut was drin. 6 Tore, brüderlich verteilt. Oh, brüderlich, das werden die auch nicht gerne hören, Gladbach und Köln. 3-3 am Ende, Gladbach gegen Köln. Und ach, das hat Laune gemacht.
Ja, also nicht alle Szenen jetzt nur durch individuell überragende Einzelleistung zustande gekommen, sondern es waren ab und zu auch Fehler dabei, beispielsweise beim 1-0. Da sieht Moritz Nikolas echt schlecht aus. Ne? Also Ali, du machst das gut, klar, aber eigentlich darf er aus dem spitzen Winkel von rechts niemals treffen. Das war mal so ein richtiges, ja, ich weiß nicht, ob man sich im eigenen Tor verfahren kann, aber er hatte offensichtlich nicht die Orientierung, weil die kurze Ecke da so frei zu lassen, und der war ja nicht mal Innenpfosten rein à la Girassi, das ist schon ein dicker Patzer gewesen, obwohl es jetzt nicht die klassische Slapstick-Nummer gewesen ist. Aber, und das sollte dann eben das Besondere an dieser Partie sein, Gladbach kommt zurück, macht ein ganz klassisches Fohlentor nach Ballgewinn. Hübers hat da einen Fehlpass gespielt. Das darfst du gegen die Gladbacher in dieser Saison, auch wenn sie Schwächen haben, ganz besonders nicht machen. Honorar schließt ab. Finde ich übrigens auch, dass Schwäbe ein bisschen komisch aussieht zwischen den Pfosten, aber ist auf jeden Fall das 1-1. Ali, du aber einer der Männer des Tages, also zumindest mal der Mann des Tages auf Kölner Seite mit einem Kopfball, Standardsituation 2-1. Und dann sollte der Mann auf der anderen Seite, der ohne dass man lange rätseln muss, zum Spieler des Tages werden sollte, eingewechselt werden.
2 Tore in 2 Minuten von Robin Hack. Das 2-2 in der 71. Eine Flanke von Leiner von der rechten Seite. Und da ist er einfach gieriger als Hüseyin Basic, dass er sich da durchsetzt. Und in der 73. dann, Gladbach bleibt am Drücker. Gladbach geht auf das dritte Tor direkt und wird 2 Minuten später dafür belohnt. Eine Ecke von rechts. Itakura vom langen Pfosten wieder in die Mitte. Und auch da Hack einfach am Gedankenschnellsten. Und du denkst eigentlich, genau, jetzt ist die Story gemalt. Ne? Es ist dann doch nicht Ali Du, der Derby-Held wird, sondern es ist Hack. Aber es kommt dann halt nur 6 Minuten später. Damien Downs, kurz zuvor Ali Du eingewechselt, macht einen super tiefen Lauf. Abschluss mit links ins lange Eck. Steckpass vorher von Hüseyin Basic. Itakura kommt zu spät. Der war erst noch eher Richtung Selke gedanklich unterwegs so, und sieht dann plötzlich, oh, da kommt der Downs. Und er macht wirklich mit seinen ersten beiden Ballkontakten. Die Mitnahme ist der erste, der Torschuss ist der zweite, sein allererstes Bundesligator über Haupt. Dann gab es hinten raus noch diesen Schlenzer von Hack in der 94. der fast trotzdem doch noch den Derby-Helden gibt. Und am Ende geht's 3-3 aus. Gladbach hat diese Saison 6-mal gegen Teams auf den letzten 3 Tabellenplätzen gespielt und nie gewonnen.
Oh, den Fakt kannte ich nicht, aber der tut ja, weh. Bleibt also dabei.
Und bei Köln scheint sich Adamian vorne festzuspielen jetzt als die Sturmgeschichte. Erstmal muss man natürlich gucken, Selke war auch länger raus, aber
der Thiemann war auch gesperrt, ne? Also, genau. Der hat ja auch oft auf der 9 gespielt, zuletzt, ja, wenn sie die absolute Tempo-Variante gesehen haben. Übrigens, dass Rocco Reitz so viel auf der Bank sitzt im Moment bei Gladbach, wundert mich ein bisschen. Vielleicht muss ich mehr von denen sehen, weil ich dachte, das wäre so der Durchstarter im Mittelfeld. Vielleicht sind aber auch vielleicht ist sein ganzer Vibe mit den heruntergezogenen Stutzen etc. ein bisschen seine Leistung schön machend. Aber will ich eigentlich noch nicht gelten lassen.
Nee, der war schon gut, aber jetzt diese Nummer mit Weigel und dann eben Neuhaus und Kone. Und ich meine, Neuhaus hatte richtig gute Situationen im Spiel, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja. Aber ich habe gedacht, Reitz ist halt der Typ, der im Moment so der Gewinner der Gladbach-Saison ist.
Ist er, glaube ich, trotzdem.
Aber, ja?
Ja, ja, also ist.
Na gut. Ja. Behalten wir im Auge. Ja. Apropos Gewinner. Augsburg holt den 3. Sieg in Folge. Unter Trainer Jes Torup scheinen sie jetzt so langsam in die Spur zu kommen. Bei Heidenheim war vieles gut in der Saison. Jetzt gibt es zum ersten Mal wieder so eine Phase, 4 Partien ohne Sieg, wo sich Heidenheim wieder wie ein ganz normaler Aufsteiger anfühlt. Alles natürlich noch im absolut sicheren Fahrwasser. Aber wir reden ein bisschen ausführlicher über die Mannschaft, die dieses Spiel 1-0 gewinnt, das Ganze am Ende verdient mit typischem Augsburger Fußball, aber wie dieser Fußball eigentlich aussieht und wie diese Erfolgsserie unter Jes Torup gekommen ist, das habe ich gerade besprochen, während Benny Zander noch irgendwelche Orca, vielleicht sogar Hitler-Videos geschaut hat auf YouTube, und zwar mit Frank Linkisch. Also ich will ja ganz ehrlich sein, man redet über den FC Augsburg normalerweise, wenn ein Trainer entlassen wurde, wenn sie abstiegsbedroht sind oder wenn sie richtig gut sind. Ich freue mich, dass ich mit Frank Linkisch jetzt über letzteren Fall reden darf. Schönen guten Tag, Frank.
Ja, grüß dich, Alex. Hallo, freut mich.
Es ist ja wirklich Außergewöhnliches, was da im Moment beim FC Augsburg passiert. Zuletzt 3 Siege in Folge. Vieles Ungewöhnliches, gerade was die Ergebnisse angeht. 2-mal in Folge 2-0, der Kantersieg vor einer Woche, der ist natürlich noch in aller Munde. Was passiert da gerade beim FCA?
Ja, die Mannschaft und der Verein haben sich die letzten Wochen und Monate in eine sehr positive Richtung entwickelt, kann man sagen. Da muss man ein bisschen ausholen. Das fing eigentlich an mit einem Umbruch. Der hat begonnen in der Mannschaft schon vor 1,5 Jahren. Da hat man erkannt, dass man mit vielen alten Recken in dieser Mannschaft vielleicht jetzt am Ende eines Weges angekommen ist. Hahn, Niederlechner, waren viele, viele Spieler, die über Jahre diesen Verein irgendwo geprägt haben. Man hat aber erkannt, man muss verjüngen. Man hat dann auch erkannt, nachdem es letztes Jahr ja wirklich nicht gut war und die Mannschaft ja nur sehr knapp dem Abstieg entronnen ist, dass man auch auf der Führungsetage ein bisschen was ändern muss. Man hat Stefan Reuter in die Beraterrolle verabschiedet, hat mit dem Marinko Jurendic einen neuen Sportdirektor bekommen, hat an der Mannschaft weiter Korrekturen vorgenommen, musste dann auch im Herbst ja den Trainer wechseln. Und da greift jetzt so allmählich ein Rädchen ins andere. Die Mannschaft entwickelt sich. Sie hat ein sehr stabiles Gerüst gefunden in einem System, das hier liegt. Ja, und das hat sich jetzt die letzten Wochen niedergeschlagen. Davor war es ein bisschen schwierig. Die hatten sehr viel schwierige Gegner, gerade die 4 Heimspiele rund um den Jahreswechsel gegen Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, Bayern. Da war klar, dass du nicht allzu viel wahrscheinlich holst. Haben aber da teilweise schon echt gute Leistungen gezeigt. Ja, und jetzt zuletzt sind sie dann eben mit diesen 3 Siegen in Folge belohnt worden.
Kannst du uns ein bisschen was über diesen Sportdirektor, der Stefan Reuter nachgefolgt ist, erzählen? Marinko Jurendic. Ich würde mal vermuten, für viele noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Was ist dem an dieser zuletzt so guten Serie zuzuschreiben?
Also vor allem die Wahl des Trainers mit Jes Torup, die hat er zu verantworten, hauptsächlich. Ich meine, es sprechen noch ein paar andere mit im Verein, aber das war sein Kandidat. Das war eigentlich seine erste große Handlung, die er getan hat. Er hat ja zum 1. August erst angefangen in Augsburg, kam vom FC Zürich, war dort Sportdirektor, sehr erfolgreich auch, mit einem allerdings sehr mächtigen Präsidenten auch im Hintergrund. Trotz allem, sie sind Meister geworden in der Schweiz mit André Breitenreiter als Trainer. Der FC Augsburg hat dann irgendwann ein Auge auf ihn geworfen, man hat sich geeinigt. Der Jure, wie wir sagen, ist dann oder wollte auch den nächsten Schritt gehen. Hat in der Kaderplanung im Sommer, glaube ich, gar nicht mehr so viel selbst Einfluss genommen, erst hinten raus ab August. Und hat aber dann, nachdem er die Mannschaft, er ist ein sehr gründlicher Analysemensch, sehr reflektierend, überlegend und kam dann ja nach dem 7. Spieltag, glaube ich, war es, zu dem Schluss, dass es mit Enno Maaßen eben nicht mehr weitergeht und hat dann mit Jes Torup einen Volltreffer auf dem Trainermarkt gelandet, ganz klar.
Ja, das, was du sagst, das hat mir fast ein bisschen aufgeschreckt, als ich gesehen habe, dass Jes Torup ja schon im Oktober Enrico Maaßen abgelöst hat. Also das ist ja ein bisschen her. Hat es also auch jetzt ein bisschen gebraucht, bis die Mannschaft verstanden hat, was der neue Trainer eigentlich von ihr will? Denn die Erfolge, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, die waren ja jetzt nicht von Sekunde an eins in Serie da.
Nee, er ist damals sehr gut gestartet mit 2 Siegen in Folge. Das war so die erste Befreiung. Dann kam aber auch mal eine kleine Ergebniskrise. Wie gesagt, da waren um Weihnachten rum teilweise schwere Gegner dabei. Teilweise waren die Leistungen aber auch nicht gut. Wir reden trotz allem auch über den FC Augsburg. Das ist jetzt nicht plötzlich ein Champions-League-Kandidat. Das ist eine Mannschaft, die jetzt in der oberen Tabellenhälfte steht. Das wahrscheinlich auch zu Recht. Und die vielleicht sogar, wenn sich gut entwickelt, noch 1-2 Schritte gehen kann in der Tabelle. Torup ist ein Trainer, der nicht zwanghaft auf ein System beharrt. Und das, glaube ich, hat er gerade in der Winterpause sehr gut erkannt. Da war intern schon das Thema, dass man vielleicht auf den offensiven Außenbahnen nachlegen müsste, dass da so ein bisschen das Tempo fehlt. Maaßen hat da oft mit Ruben Vargas, mit Demirovic, mit Arne Meyer gespielt. Sind für Torup aber keine offensiven Außenspieler. Und dann hat er eben den Kniff gehabt, dass er sagt, dann spielt er Mittelfeld mit einer Raute. Sieht Demirovic als Stürmer, hat ihn wieder nach vorne gezogen, was letztlich auch clever war, weil der einfach vorm Tor eiskalt ist, einen sehr guten Abschluss hat. Er hat diese 2 Spitzen mit Tietz und Demirovic und hat mit dieser Raute, mit dieser Anpassung der Mannschaft eine unglaubliche Stabilität auch gegeben. Die fängt jetzt auf einmal auch mal an zu Null zu spielen, haben gegen Heidenheim zum Beispiel letzten Samstag fast nichts zugelassen. Eine richtig gute Torchance und noch 2 Schüsse. Kannst du, wenn du auf dem Feld das siehst, dieses Dreieck, die 2 Innenverteidiger mit Chef Corveleo und Felix Udokai und davor mit Christian Jakic, den sie im Winter verpflichtet haben aus Frankfurt. Das ist ein total stabiles Dreieck im Zentrum und ja, da kommt dann eins zum anderen. Die Mannschaft ist eingespielt, Torup wechselt nur sehr wenig, 1-2 Änderungen maximal von Spiel zu Spiel. Und dann läuft es jetzt ganz einfach. Schauen wir mal, wo es noch hinläuft.
Ja, gegen Heidenheim war es keine einzige Änderung in der Startelf. Logisch, weil das gegen Darmstadt davor natürlich exorbitant gut gelaufen ist. In Summe spielt man jetzt die beste Saison seit 6 Jahren. Wie groß ist der Vorteil, dass, jetzt haben wir über den Sportdirektor und den Trainer gesprochen, genau die beiden jetzt Planungssicherheit haben, also soweit man das jetzt schon sagen kann, es sind 14 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, also nach langer Zeit eigentlich war Augsburg ja zuletzt immer bis zum Ende im Abstiegskampf mal frühzeitig mit Liga 1 planen können?
Das ist mit Sicherheit ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz da im Abstiegskampf, wobei es schon 1-2 Variablen gibt mit Blick auf die neue Saison, die sind natürlich sehr ungewiss. Allen voran Ermedin Demirovic, der Kapitän und Leistungsträger dieser Mannschaft, wo sich natürlich die Frage stellen wird im Sommer, bleibt er oder wird er den nächsten Schritt gehen?
Niemand ist unverkäuflich, war glaube ich das Zitat von Jurendic, ne?
Das ist auch so was er, aber auch Geschäftsführer Michael Ströll erkannt haben. Augsburg hatte ja mal so über ein paar Jahre den Ruf, dass sie dann die Leute gar nicht so gern gehen lassen und ein sehr zäher Verhandlungspartner sind und Spieler dann vielleicht nicht den nächsten Schritt ermöglichen. Und das wollen sie schon bewusst ändern. Das haben sie auch gesagt. Wenn ein vernünftiges Angebot kommt für einen Leistungsträger, dann setzt man sich zusammen. Bei Demirovic ist es einfach so, der hat noch 2 Jahre Vertrag und der fühlt sich prinzipiell in Augsburg sehr, sehr wohl. Wenn man mit ihm spricht, er wird immer erzählen, dass er dieses Vertrauen braucht, dass er das spüren muss, dass er viel spielt. Es war in Freiburg zum Beispiel zum Schluss bei ihm dann nicht mehr gegeben, aus was für Gründen auch immer. Jetzt hat er das und dadurch hat er auch diese Leistungsexplosionen gehabt. Ja. Also das erklärt er schon ganz gut, dass er sagt, Vertrauen hier, Leistung da. Und dann muss er für sich überlegen, will ich in Augsburg bleiben, wo ich alles habe, wo ich Kapitän bin, Führungsspieler dieser Mannschaft, oder will er halt doch den nächsten Schritt gehen? Eine Karriere ist überschaubar, er ist 25. Wenn da ein Bombenangebot reinkommt, wird er mit Sicherheit überlegen. Aber dann kann man ja auch sagen, der FC Augsburg wird da eine schöne Summe für ihn wahrscheinlich bekommen und dann kann man mit dem Geld ja auch wieder planen.
Nächster Schaufensterauftritt dann gegen Wolfsburg. Für die geht es um eine ganze Menge für Augsburg. Ja, wenn sie das jetzt noch richtig überragend hinlegen, ja sogar noch um internationalen Wettbewerb. Aber ich würde sagen, in die Glaskugel schauen wir heute nicht mehr. Da rufe ich dich dann gerne nochmal bei Zeiten an. Frank, für den Moment lieben Dank.
Alles klar, Alex. Danke dir auch. Servus.
Ciao.
Schon komisch, wie wir uns heute einfach unsere Gesprächspartner hier aufgeteilt haben. Das ist, bin ich auch gar nicht mehr so gewöhnt. Nächste Woche oder in den kommenden Wochen versuchen wir das dann immer wieder im Dreier, beziehungsweise hatten wir ja auch in dieser Saison schon ein paar Mal im Vierer-Dialog zu regeln. Wir haben noch zwei Spiele, die über sind. Vom Sonntag, Bochum verliert zu Hause gegen den SC Freiburg mit 1:2. Es ist jetzt die dritte Pleite in Folge für den VfL Bochum, bei dem Riemann wieder zurück war nach Gelbsperre. Die Freiburger durch Eggestein in Führung, 36. Minute. Flanke Sidia, Gregoritsch per Kopf, da ist Ordets an Gregoritsch halt da, aber auch irgendwie nicht da. Und Eggestein nimmt das Ding direkt ab und Gregoritsch dann kurz nach Wiederanpfiff mit einem Kopfball nach einer Flanke von Doan. Auch da sieht Ordets wieder nicht gut aus. Ausgangspunkt da übrigens ein punktgenauer Abschlag von Noah Atubolo hinten raus. Das sieht man jetzt immer häufiger bei ihm auch, was das Fußballerische angeht. Gregoritsch ist jetzt eh gerade in einer guten Phase, was so seine Torbeteiligung in den letzten Wochen angeht. Ordets macht dann in der 62. nach einer Ecke so ein bisschen seine Fehler wieder gut, weil er das 1:2 besorgt. Und dann spielt Bochum aufs 2:2. Viel Druck, es ist echt krass, wie hoch Manuel Riemann teilweise schon, keine Ahnung, 76. Minute oder so steht, in der gegnerischen Hälfte mit drin. Aber sie kriegen so nicht so wirklich klare Abschlüsse auf den Kasten zustande. Gibt dann nochmal diese Kopfballchance von Schlotterbeck in der 90. Aber der SC Freiburg am Ende also da mit dem 2:1 trotz 24:9 Torschüssen für die Bochumer.
Und dann haben wir zum Abschluss eine Partie, die wir irgendwie so auch schon zu Beginn dieser Folge gehabt haben. Leverkusen schlägt einen schwächeren Gegner mit 2:0, auch begünstigt von einer roten Karte für den Gegner. Unterschied zum Stuttgart-Spiel ist, die gab es deutlich früher für den VfL Wolfsburg, nämlich für Moritz Jens, aber genauso gerechtfertigt. Nee, gar nicht, da fanden wir sie nicht so doll, aber hier war sie auf jeden Fall gerechtfertigt. Gelb-rot in dem Fall. Das Entscheidende ist aber, sie spielen das Ding auch eiskalt runter. Sie geben Wolfsburg nahezu gar nicht mehr den Ball, erst recht nicht in Überzahl. Haben früh auch schon Chancen, unter anderem durch Florian Wirtz, aber dann braucht es einen Grimaldo-Moment. Und falls ihr euch jetzt die ganze Zeit gefragt habt, welcher Außenverteidiger kann denn das noch so gut wie Joshua Kimmich? Ich kenne Benjamin Zander gut genug, um zu wissen, dass er von genau diesem Menschen geredet hat. Grimaldo auf Teller, der das 1:0 dann macht. Palacios auf Wirtz ist die Kombination zum 2:0, auch super vollendet, zeigt auch mal wieder die besondere Gabe des Florian Wirtz. Und so schlägt Leverkusen Wolfsburg mit so einer ganz klassischen Stiefel-Runterspielnummer.
Was Grimaldo da macht, ne? Diese Tempoverschärfung mit Hacke, um dann da irgendwie das Tor von Teller vorzubereiten. Das war auch eine, also wir hatten wirklich ein paar richtig schöne Szenen eigentlich an diesem Bundesligaspieltag, mit dem wir dann jetzt durch sind. Wir haben vorhin drüber gesprochen, eine bedeutende Vertragsverlängerung Trainer gab es in Liga 1 mit Hoeneß, gab es in der zweiten Liga auch, ne? Weil wir haben noch letztens uns darüber ausgetauscht. Es ist jetzt doch so, dass Fabian Hürzeler und der FC St. Pauli noch ein bisschen länger gemeinsame Sache machen.
Und offensichtlich tut das den St. Paulianern gut. Die haben nämlich gewonnen, nachdem sie zuletzt ja auch ein bisschen was gucken lassen haben. Aber diese zweite Liga, gerade was die oberen Tabellenplätze angeht, ist schon verrückt. Also da lassen einige was gucken. Aufsteigen wollen sie gerüchteweise alle, aber teilweise lähmt es auch. Uns veranlasst es dazu, mal einen Blick drauf zu werfen. Und zwar einen, der wirklich fundiert ist. Mit Fakten, mit Zahlen. Ihr wisst, wovon wir reden.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Wir wollen heute mal auf das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga schauen. An der Spitze scheint die Sache klar, denn dort hat St. Pauli bereits 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 3. Noch nie hat eine Mannschaft in der zweiten Liga nach 25 Spieltagen einen solchen Vorsprung noch verspielt und ist nicht aufgestiegen. Der große Favorit auf Platz 2 muss natürlich Holstein Kiel sein. Die Störche haben schon 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 3. Allerdings sollte das Team von Trainer Marcel Raab den Aufstieg besser schon vor den letzten beiden Spieltagen klar machen. Denn dort geht es gegen die direkten Konkurrenten aus Düsseldorf und Hannover. Und mit spät verspielten Aufstiegen, da haben die Kieler ja schon Erfahrung. In der Saison 2020-21 hätten die Störche an den letzten beiden Spieltagen nur noch einen einzigen Sieg gebraucht, um direkt in die Bundesliga aufzusteigen. Am Ende gelang das nicht und Kiel scheiterte in der Relegation an Köln. Speaking of Relegation, das Rennen um den Relegationsplatz 3 in der zweiten Liga ist vollkommen offen. Die Plätze 3 bis 7 trennen in der Tabelle nur 3 Punkte. Laut mehreren Berechnungen geht aus statistischer Sicht der HSV als klarer Favorit auf Rang 3 ins Rennen. Und auch Tipico gibt den Rothosen nach St. Pauli und Kiel die besten Chancen auf den Aufstieg mit einer 2,15er-Quote. Wen ihr allerdings nicht unterschätzen solltet, ist die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Fürther haben unter den Top 7 das mit Abstand leichteste Restprogramm und spielen 7 der letzten 9 Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Und naja, spät aufsteigen, das können die Fürther. Frag da doch einfach mal in Kiel nach.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Zweite Liga haben wir im Blick und jetzt vor allem eben in den kommenden Tagen die Nationalmannschaftsberufungen. Ich habe den ja eh schon viel zu oft in meinem Ohr, aber weil jetzt Kai Havertz plötzlich da besungen wurde im Arsenal-Stadion und irgendwie das Siegtor gegen Brentford macht. Ne? Ich habe mal geschaut, letzte 4 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen. Es ist das alte Lied, wenn man irgendwie nicht alle Ligen so richtig wunderbar gleichzeitig scannen kann. Du hast mir das in den Kopf gesetzt und ja, vielleicht ist am Ende auch Kai Havertz unser Stürmer bei der Europameisterschaft, wer weiß das schon.
Du hast offensichtlich einfach zu viel Fokus auf den FC Barcelona und Marc-André Ter Stegen gehabt, bei dem du dir ganz sicher sein wolltest, dass er zwischen den Pfosten stehen muss, mit der Begründung, einfach weil ich finde, der hat sich's mal verdient.
Hat er ja auch.
Ich bin gespannt, wen er da jetzt noch so dazu holt, ob's große Überraschungen gibt. Man muss ja im Moment auch immer gucken, genau, das wäre so eine Überraschung, man muss ja im Moment auch gucken, dass durchaus auch der ein oder andere zu Hause bleiben muss. Und so wie Julian Nagelsmann das angekündigt hat, ist das vielleicht am Ende sogar die größere Überraschung oder warten da die größeren Überraschungen auf uns, was nämlich die Leute angeht, die dann nicht dabei sind. Das kann jetzt in dem Länderspielfenster schon sein, aber das wird dann zur EM ja ganz offensichtlich, sonst hätte das ja nicht so klar angekündigt, auch passieren. Also das bleibt spannend. Die Stuttgarter sind offensichtlich dabei. Mal gucken, ob es jetzt auch noch ein Heidenheimer wird. Ist schon crazy, was diese Saison passiert. Aber im Endeffekt bin ich froh, dass es die Highlights in der Liga gibt, personifiziert durch so Leute wie Jan-Niklas Beste und die Stuttgarter. Aber eben insgesamt, das hat ja dieser Spieltag auch wieder gezeigt, mit dem VfB, mit Bayern 04 Leverkusen. Fußball regiert die Liga.
Ich bin gerade auf kicker.de und hier steht, Laporta, der Präsident von Barca, trifft sich mit Flick-Berater.
Na gut. Flick hat ja auch seinen Berater gewechselt, aber das vertiefen wir jetzt nicht.
Nein. Ich wollte nochmal Werbung schamlos für kicker.de machen. Oder für die Kicker-App.
Ja. Ja, Leute, ihr könnt hier jetzt auflegen, wie man früher, glaube ich, gesagt hat. Ja, als man früher Podcast gehört hat, hat man dann am Ende einfach den Hörer auf die Angel gelegt. Und dann geht ihr einfach auf kicker.de. Oder auch, wie man es früher gemacht hat, ihr nehmt euch den aktuellen Kicker. Heute ist Montag. Den gibt es im Kiosk. Das Wort gibt es, glaube ich, immer noch. Und dann schaut euch mal an, was da so geht. National wie international. Und dann hören wir uns einfach kommenden Montag wieder mit einer neuen Folge.
Das war das Ende deines Satzes? Okay, dann sage ich.
Jetzt sagst du Tschüss und dann sage ich wahrscheinlich auch noch schnell Tschüss und dann haben wir es.
Und dann sage ich aber nochmal Tschüss. Also, Tschüss.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.